Es wird episch.
Ja, definitiv. Ich habe auch voll Bock auf diese Folge.
Ito.
Okay, dann starten wir heute einfach mal mit den Tassen, richtig?
Wie wär's mit einer Begrüßung?
Na, es ist ja viel zu einfach.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo, meine liebe Kaya.
Hallo, Sabrina. Hallo, ihr lieben Hörenden da draußen. Es wird episch. Wir besprechen heute das dritt- und viertletzte Kapitel aus dem Drachenbeinthron. Das heißt, wir nähern uns dem Ende dieser Staffel. Und aus diesem Grunde, wir haben etwas zu feiern, könnt ihr mitfeiern. Wir haben nämlich inzwischen Merchandising. Yay!
Alles nur, weil eine gewisse Dame Geburtstag hatte und eine schöne Tasse geschenkt bekommen hat.
Richtig, genau. Und zwar hatte ich einen Aprilgeburtstag. Die Sabrina hat mir dazu eine wunderhübsche Tasse geschenkt mit dem Logo vom, ich wollte gerade sagen, Wollinspirationen-Podcast. Nein, vom Grünengelturm-Podcast. Und hat damit.
Ich finde das auch sehr schön, dass du jetzt die Tasse in die Kamera gehalten hast, wo ich das sehen kann. Ich kenne die Tasse ja schon.
Tatsächlich?
Ich hab auch eine.
Du hast auch eine, wie großartig. Aber wenn ihr da draußen auch eine haben wollt, ich setze euch den Link in die Shownotes. Die könnt ihr nämlich im Lanafilia-Shop kaufen. Kurzer Disclaimer wegen der Transparenz. Wir verkaufen die Tassen für 13,95 Euro. Da drin enthalten ist natürlich die Mehrwertsteuer, weil es leider Gottes nicht anders zu regeln war. Darin enthalten ist natürlich das Geld, was wir für die Tasse bezahlen müssen. Und darin enthalten ist eine kleine Gewinnmarge, die sich aus 5 Euro für eine Stunde auf Phonik-Verbesserung für den Podcast plus einen kleinen Obolus für meinen Buchführungsaufwand zusammensetzt. Das heißt, wenn du dir eine Tasse bei mir im Shop bestellst, finanzierst du uns eine Stunde extra Sabbelei. Das ist in unserem Podcast, wie sagt man? Podcast-Plan nicht drin enthalten. Also wir haben eine gewisse Zeit, die wir über Auphonic verbessern können und die ist einfach begrenzt. Und wenn wir die überschreiten, was wir mit unseren epischen Folgen machen, können wir das zubuchen und das kostet für eine Stunde jeweils 5 Euro. Also, du kaufst eine Tasse, wir können eine Stunde länger quasseln.
Für die ganz hartgesottenen.
Und dann könnt ihr euren Podcast mit der entsprechenden Tasse in der Hand genießen. Mit einem Getränk eurer Wahl. Man muss nicht Kaffee oder Tee reintun. Im Zweifelsfall geht auch ein Bier oder ein Wein. Ist zwar nicht ganz so stylisch, aber gehen würde das schon. So, das dazu. Und Kapitel 41, Sabrina. Kaltes Feuer und störrischer Stein.
Ja, hat's in sich. Aber wir fangen erstmal bei dir noch an, ne?
Ja, das tun wir.
Also der Kapiteltitel hat bei mir schon mal gleich zu Anfang Fragen aufgeworfen. Ich habe mir dann nachher nochmal Gedanken drüber gemacht, was damit gemeint sein könnte. Weil kaltes Feuer, ja, störrischer Stein kann ich mir gerade noch vorstellen, wenn wir jetzt gerade bei dir noch in Naglimund sind. Aber zur Abwechslung darf mal jemand anders als Simon träumen.
Ja.
Und Träume sind auch nicht gerade die besten. Also es ist auch erstmal eher Richtung Albtraum. Also okay, vor allen Dingen, wenn man von Pirates träumt, dann ist es auf jeden Fall ein Albtraum, hätte ich gesagt. Deonoth wird dann zwischendrin zwar mal wieder ein bisschen wach und hat dann angenehmere Träume, ist sich zwischendrin mal bewusst, was für einen Tag wir haben, weil immer wenn wir anfangen, den Überblick zu verlieren.
Das hat die Chronistin in dir sicherlich sehr gefreut, richtig?
Ja, immer wenn man anfängt so zu rätseln, was für ein Datum haben wir eigentlich, kriegen wir mal wieder so ein paar Bröckchen in den nächsten zwei Kapiteln hingeworfen, dass wir wissen, was für ein Tag es ist. Also jetzt haben wir den 9. Tag des Juven.
Ist dir aufgefallen, dass Deonor durch ein grünes, ihn umwogendes Meer ist dir aufgefallen, dass Deonord in einem grünen Meer aus Nebel umherwabert da in seinem Traum?
Nee, das weniger. Mir ist dann nur aufgefallen, dass sich später so wieder so dieses Bild von einem Rad und einem Karren irgendwie wieder verfestigt.
Ja, also das grüne Meer, ich denke da so ein bisschen zurück an das grüne Zelt vom letzten Mal, erinnerst du dich? Und deswegen auch diese Verknüpfung mit Prüratis. Ja.
Ja, mir ist dann nur aufgefallen, dass er wirklich irgendwo, der fühlt sich auch in später in den besseren, in Anführungszeichen, Träumen, da würde irgendwo seine Kindheit oder Jugend zurückversetzt und hört da irgendwo Pfluggeschirr und Wagenräder im Takt. Und gerade Wagenräder in Träumen hatten wir ja auch schon öfters. Gerade bei Simon. Und im Traum wird das natürlich alles lauter und lauter und irgendwann wird er wach und muss feststellen, also das Knarren und die Räder, das kommt nicht von ungefähr, sondern es kommt dann eher aus der Realität und Naglimund wird wohl angegriffen.
Genau, die Belagerung von Naglimund hat begonnen. Es ist wohl irgendwie mitten in der Nacht. Nachher stellt sich raus, dass es irgendwie so kurz vor Morgengrauen, so diese typische Angriffszeit, bevor es hell wird. Der Angegriffene liegt quasi noch im Schlaf und es kommt auch so richtig schön durch, dass Deonor so ein bisschen kopflos quasi erstmal losrennt, noch nicht so ganz wach, kämpft noch mit seinem Schwertgurt, hängt der Schild schlägt gegen seine Flanke und der Helm hängt schief und ist alles so ein bisschen hektisch, weil die eine Hälfte der Leute auch noch völlig schlaftrunken ist, während die andere schon versucht, da irgendwie rauszufinden, wer sie sind, wie viele und wenn ja, wo. Und Deonaut stürmt dann raus, versucht die Männer zu mobilisieren und macht sich auf aufs Torhaus, das wohl mit neuen Verschlägen verstärkt worden ist, als Schutz gegen den Angriff, gegen Pfeile, gegen was auch immer. Und schaut da auf das Feld vor der Festung und sieht da diese riesigen Belagerungstürme auf die Festung zu rollen.
Also momentan sind 6 an der Zahl.
Ja.
Und es sind auch nicht nur die Belagerungstürme, sondern auch Katapulte, weiteres Kriegsgerät, Rammböcke etc. pp. Wahrscheinlich auch irgendwo noch Leitern, die daran geschafft werden.
Ja, ich fand dieses Zitat auch.
Ja, welches? Es sind da so viele. Also das ist so dieses, wie malerisch oder poetisch kann man eine Schlacht beschreiben? Und Ted Williams muss gesagt haben, hold my beer.
Aber ganz großartig. Ich fand, dass, also es waren ganz viele drin, spontan greife ich jetzt einfach mal eins raus. Wieder krähte eine Trompete, wie ein Hahn, der es aufgegeben hat, auf den Morgen zu warten und rief weitere Soldaten auf den Hof hinaus. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja immer sehr skeptisch, was die Verfilmung von Büchern angeht. Inzwischen würde ich mir dieses hier aber tatsächlich auch mal wünschen. Ich finde es so großartig. Und das, diese Schlacht um Naglimund, würde ich wirklich gerne mal sehen, in Anführungszeichen.
Ja, die Frage ist, bei der Bildhaftigkeit, die Ted Williams hat, also wenn du das nicht 1:1 umsetzt, kannst du die Leute ja nur noch enttäuschen.
Ja, es wird schwierig.
Ja, ich habe ja schon einen kompletten Film in meinem Kopf. Ich glaube, selten bei einem Buch so intensiv wie hier. Also, ja, wie gesagt, ich habe hier auch ganz viele Zitate und das ist so malerisch und wie gesagt, für eine Schlacht, weil wird ja trotz allem Tote und Verletzte geben, ist das alles sehr poetisch.
Ja.
Jedenfalls bekommt auch Deonov Gesellschaft auf den Zinnen. Auch Ison und Einskadir sind langsam wach geworden und rüsten sich zum Kampf. Es ist halt auch so, das ist dann meine Stelle, wenn du hast mir die andere ja schon weggenommen.
Oh, Entschuldigung.
Alles gut. Die Verteidiger bliesen von allen Türmen ihre Hörner. Nur ein schwacher und blecherner Ton gegen das Krachen der Trommeln, aber trotzdem ein Zeichen von Leben und Widerstand. Also, ja, sie werden jetzt alle aus ihren Betten gerissen, rausgescheucht. Während draußen das Kriegsgerät aufgefahren wird. Wer allerdings momentan noch nicht zu sehen ist, ist Josua. Der scheint sich nach dem Treffen mit Elias irgendwo in den Archiven zu vergraben zu haben mit Janauga und Strangiard. Und während auf der einen Seite eben die Belagerungstürme in Schussweite gebracht wird, werden auf der anderen Seite dann schon die ersten Leitern an die Mauern gebracht. Also gefühlt passiert hier alles gleichzeitig auch gerade.
Ja.
Und Deonoth ist halt so der Typ, der hier versucht, gerade alles im Blick zu behalten, von A nach B rennt und den wir ein bisschen verfolgen dürfen.
Überall schienen Zelte aus der feuchten Erde zu sprießen wie eckige Pilze. Die verborgene Sonne schälte nur eine einzige Schicht von der nächtlichen Dunkelheit ab und tauchte die Welt in unbestimmtes graues Licht. Ja, man könnte da stundenlang drin schwelgen. Aber wir treffen jetzt erst nochmal einen Soldaten, der bei Deonort steht und ihm halt von diesen Leitern erzählt, weil während nämlich auf der einen Seite die Belagerungstürme vorrücken, wird auf der anderen Seite versucht, die Leitern an die Mauer zu stellen, hinten am Dendinesturm. Ich glaube, irgendwas von südwestlicher Ecke habe ich gelesen.
Ja, kann sein, ja.
Und derjenige, der da das Sagen hat, ein gewisser Grimstedt, bittet Deonort halt da hinzukommen und hat dafür diesen Soldaten geschickt.
Die Lage vor den Belagerungstürmen hat ja, glaube ich, Ison einigermaßen im Griff dafür,
ja,
der
ja,
sich unter die Schützen gesellt hat.
Und Einskaldir ist auch irgendwo verschwunden, der wird wahrscheinlich auch irgendwie das tun, was zu tun ist. Ja, und dann macht Deonort sich also auf, um an dieser Stelle, wo die Leitern wohl an die Mauer gestellt worden sind, auszuhelfen und danach im Rechten zu sehen. Sammelt unterwegs dann noch ein paar Soldaten ein, die sich eigentlich gerade ausruhen, die aber aus Respekt vor Deonort da tatsächlich dann sagen, ja komm, wir müssen weiter und ausruhen ist hier jetzt nicht.
Was auch sehr für Deonort spricht.
Ja.
Dass die Leute halt wirklich diesen Respekt haben und für ihn aufstehen. Also er scheint wirklich so quasi denn so in diese Rolle reinzuwachsen, Berater von Josua.
Ja. Oder
mit Hauptberater.
Magst du mal in deinem Buch gucken, wie da der Absatz genau heißt? Deonort genoss großes Ansehen.
Viele nannten ihn die rechte Hand des Prinzen.
Ja, und?
Ja, auch ein Josua braucht eine Hand.
Er hat ja keine Rechte, ne?
Mhm. Ja, das fällt auch, gerade das fährt auch Deonort selber so ein bisschen durch den Kopf, wo er sagt, naja, mit seinen ersten Rechten hat er ja nicht allzu viel Glück gehabt. Er hofft ja selber, dass er mehr Glück hat.
Mhm. Ich muss gerade mal in meinem Buch blättern, weil ich musste jetzt gerade was vorlesen. Ich habe mir die Stelle markiert, aber ich habe hier inzwischen so viele Markierungen drin, dass ich immer suchen muss. So, ich lese dir mal was vor. Bringt aus Nuanis Felsgarten her, den Blinden, der sehen kann. Findet das Schwert, das die Rose befreit, am Fuße des Rimmerbaumes dann. Und sucht in dem Schiff auf der seichtesten See den Ruf, dessen lauter Schall euch des Rufers Namen gibt an, in klingendem Widerhall. Und sind Schwert, Ruf und Mann in prinzlicher Rechter, dann werden auch frei lang gefangene Geschlechter.
Okay.
Und jetzt weißt du, warum ich die Übersetzung mit prinzlicher Rechter deutlich besser finde, als die da bei dir drin stand. Magst du mal gucken, wie es bei dir hieß?
Da musst du mir aber erst einmal helfen, weil vielleicht in welchem Kapitel das war.
Ja, macht nichts, ist ja kein Ding. Ich habe es mir ja extra markiert. Moment, das war Kapitel 35, der Rabe und der Kessel. Nein, doch.
Rabe und der Kessel ist es auf jeden Fall. Sind Schwert, Ruf und Mann dem Prinzen zur Hand, wird frei was gefangen so lang.
Du erinnerst dich an die Diskussion, die wir hatten, wo ich gesagt habe, dem Prinzen zur Hand ist, finde ich, viel, viel schlechter übersetzt.
Ja, gucken wir mal, wo uns das noch hinführt.
Okay, nehmen wir das bitte zu den Akten. Ich hatte die Diskussion mit Ilva kürzlich auch noch. Die sagte nämlich auch, wieso, und sie hatte das auch total vergessen. Aber wir sind uns beide der Meinung, oder wir sind uns beide einig, dass die alte Übersetzung da tatsächlich besser ist.
Mhm.
Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie es im englischen Original heißt, aber wir werden auf diese Stelle noch ein paar Mal zurückkommen. Von dessen wegen kann ich das dann ja noch machen. Aber das ist eins der Dinge, die ich auf jeden Fall hier mal anmerken wollte.
Okay.
Gut.
Jedenfalls sind wir jetzt an den Dienisturm mit Deonort, der hier hilft, diesen Angriff zurückzuschlagen. Glücklicherweise auch erfolgreich. Sie haben hier wesentlich weniger Verluste. Kennst du diesen gerade aus so diesen bekannten Filmen, diesen Schrei? Der hat irgendwie einen bekannten Namen, mir fällt immer noch nicht ein. Da kommt in fast jedem Actionfilm kommt diese eine Soundspur vor, wenn irgendjemand von irgendeinem Pferd stürzt, irgendeine Mauer runterfliegt oder ähnliches. Und genau diesen Ton hatte ich dann auch hier im Kopf, als dann diese Leiter umgekippt wird und wir dann erfahren, wie einer der Angreifer hier in die Tiefe stürzt mit einem Schrei auf den Lippen.
Habe ich tatsächlich nicht, aber ich kann es mir halt auch bildlich vorstellen, weil Ted das auch so schön beschreibt, dass die Leiter dann auch erst quasi in der Luft steht und sich auch so quasi erst nicht entscheiden kann, reicht es jetzt, dass sie in die, in welche Richtung kippt sie jetzt? Sprich, schlägt sie zurück auf die Mauer oder fällt sie nach hinten um? Und sie stellen dann halt tatsächlich schon fest, dass Elias deutlich höhere Verluste hat. Aber das Problem ist halt auch, dass Elias auch deutlich mehr Leute hat.
Er kann ja je nachdem, also für ihn sind auch vor allen Dingen die Versorgungswege wesentlich einfacher.
Ja.
Naglimund wird halt jetzt einfach belagert. Also das, was sie bis jetzt nicht reingeschafft haben, das kriegen sie halt sonst auch nicht mehr her. Das wird halt dann schwierig.
Und inmitten dieses Schlachtgetümmels springen wir jetzt von der Mauer ins Burgarchiv und treffen Janauga und Strangiat. Strangiat ist ziemlich panisch. Der sagt, oh Gott, was passiert hier? Und die werfen Steine auf die Mauer und wir müssen fliehen. Und was passiert hier nur? Und Janauga ist da eiskalt wie ein Rimmersmann. Solange die auf die Mauern feuern, kann uns hier erstmal nichts passieren, bis die uns hier treffen. Das dauert noch und wir haben hier jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Wir können nämlich hier viel, viel besser helfen, als wenn wir da oben auf der Mauer rumstehen und den Soldaten quasi im Weg rumstehen. Denn die beiden haben etwas gefunden.
Naja, oder nicht so richtig.
Ja, sie, also, und auch nicht beide, sondern Janauga. Janauga sagt, in dieser Stelle in Morgenes Buch, die wir jetzt schon 15.483 Mal durchgekaut haben. Irgendetwas hat Morgenes da drin versteckt. Wissentlich oder unwissentlich, da steht etwas drin. Meine große Frage, Sabrina, hast du es gefunden?
Ja, habe ich. Weil ich diese, naja, weil ich halt gerade, wenn du so eine Stelle so beschrieben bekommst, so Janauga sagt, da ist irgendwas, aber ich kann es nicht lesen, dann versuchst du das natürlich nochmal doppelt und dreifach und ganz besonders genau zu lesen. Also ich bin so. Mir ist tatsächlich was aufgefallen, weil es geht ja darum, dass Josua den Drachen Shurakai erschlägt und wie er dann quasi König wird.
Ja.
Und in diesen Stellen, da denkt Janauga, da ist auch etwas drin. Und da ist auch was drin, weil sie suchen ja eigentlich nach dem Schwert Minneya und nach Hinweisen darauf.
Mhm.
So, möchtest du jetzt erst meine Erklärung oder erst meine Theorie haben?
Es ist mir eigentlich egal. Ich bin gespannt. Ja, also von deswegen.
Also meine Theorie vorab. Minneya hat mittlerweile einen neuen Namen und ist Hellnagel.
Okay.
Weil wir wissen ja schon aus der Vergangenheit, dass Minneya irgendwo auf dem Hochhorst sein muss.
Ja.
Ja. So, und die Stelle, die Morgenes beschrieben hat, war, und so stieg Johann hinab in die Tunnel unter dem Hochhorst. Dampfende Schlote und schwitzende Gänge, erfüllt vom Atem Shurakais. Unbewaffnet, bis auf Speer und Schild war er und selbst das Leder seiner Stiefel qualmte.
So. Und so weiter und so weiter.
Und so weiter und so weiter, genau. Die beiden führen wohl irgendwo einen Kampf und Josua gewinnt diesen Kampf.
Johann.
Ja, diese J-Wörter, das ist zu viel für mich. Johann gewinnt diesen Kampf und lässt sich dann natürlich feiern. Und als er vorbeiritt, Hellnagel hoch erhoben wie eine brennende Fackel quer durch die Stadt, die fortan die seine war. Wo kommt denn dieses Schwert auf einmal her? Daher meine Theorie. Er hat da unten Minneya gefunden, das wohl jetzt neuerdings Hellnagel heißt. Und wie gesagt, er ging mit Speer und Schild runter und kam mit einem Schwert wieder hoch.
Die wunderbare...
Und so einfach wird ja, nur mit einem einfachen Speer wird ja wohl ein Drache auch nicht zu erlegen sein.
Ja. Gut. Sehr schön.
So viel zu meinen Theorien. Haben wir wieder eine Nummer aufgestellt. Mit Dorn ist ja nichts geworden, also. Wobei, da kommt auch noch was. Und ich glaube, das ist halt dann diese Stelle, die Janauga meint, dass da irgendwas drin ist. Ja, also wenn ich mit Speer reingehe und mit einem Schwert wieder rausgehe, also ich glaube, der gute Morgenes ist zwar kein Kämpfer, aber ich glaube, der wird schon noch den Unterschied erkennen.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Die zwei kommen auf jeden Fall nicht darauf, was es sein könnte.
Nein, aber...
Ich muss noch mal ein bisschen weiter grübeln.
Ja, aber sehr schön. Ich finde es gut, dass du das gefunden hast. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn man das so unbedarft liest und nicht drauf achtet. Ich habe es definitiv bei dem ersten Mal nicht gesehen. Aber das ist natürlich, wie gesagt, ne?
Jedenfalls verlassen wir die zwei wieder und zurück zur Schlacht.
Jawohl.
Wir haben dann auch irgendwann Verluste zu beklagen unter den Führungskräften quasi, weil der dicke Ortmeer, der Baron von Uttersal, bekommt nochmal seine heroische Szene, bevor auch er stirbt, der dann selbst eine der Breschen stopft.
Naja, für einen dicken Ortmeer ist das vielleicht auch etwas einfacher. Man weiß es ja nicht.
Aber trotzdem nicht nett. Auf jeden Fall wird er auch von Josua persönlich beweint, der jetzt dann doch irgendwann mal hiermit auch in die Schlacht eingreift. Josuas Schwert Neidel war ein Sonnenstrahl, der durch Blätter tanzt, so geschwind saust es hin und her und verwandelte lebende Männer in Tote, während die Angreifer unhandliche Breitschwerter oder viel zu kurze Dolche schwangen.
Ja, und ein schöner Gruß an den Song of Ice and Fire bei Neidel,
die nächste Nadel tanzt. Irgendwann kriegen auf jeden Fall die Angreifer mit, dass Naglimund nicht so einfach einzunehmen ist. Und ich glaube, diese Schlacht geht quasi den ganzen Tag über hin und her. Und irgendwann so gegen Abend beschließt dann Elias doch mal zum Rückzug zu blasen.
Ja. Und die Angreifer ziehen sich zurück. Die Belagerungstürme bleiben vor der Mauer stehen.
Die Sicherheitsgäste der Minöre auch. Ich war erst mal verwirrt, was das ist, aber jetzt weiß ich es mittlerweile.
Die Sicherungskästen oder was meinst du?
Ja, diese Sicherungskästen der Minöre. Ich habe mich dann gefragt, was ich mir darunter vorzustellen habe.
Ja, Minöre sind ja diejenigen, die dann versuchen, sich unter den Mauern durchzugraben. Oder unter der Mauer das so weit auszuhöhlen, dass die Mauer dann schließlich zum Einsturz gebracht wird.
So viel habe ich mich vorher noch nicht mit Kriegskunst beschäftigt.
Ja, ja. Und die müssen natürlich von oben geschützt werden, damit denen nicht einfach irgendwas auf den Kopf geworfen werden kann. Und deswegen gibt es diese Sicherungskästen, die dann bis an die Mauer rangeschoben, fahren, wie auch immer werden. Ja? Mhm. Und diese Belagerungstürme, die auch wohl mit Leder bespannt sind und auch feucht gehalten werden, damit da einfach keine Brandpfeile die Dinger zum Abfackeln bringen können, die bleiben halt vor der Mauer stehen. Und das führt zu dem großen Auftritt von Erdgram. Groß. Also zu dem Auftritt, der hat sich nämlich darüber Gedanken gemacht und der lässt dann wohl mit den Katapulten Weinschläuche mit Öl auf diese Befestigungstürme abschießen. Und durch dieses Öl lassen die sich dann halt mit Brandpfeilen ziemlich gut anzünden und damit fackeln die dann auch diese Belagerungstürme ab.
Kurze Frage meinerseits. Alle?
Ja, ich bin auch drüber gestutzt, weil am Anfang ist von 6 Türmen die Rede und jetzt steht hier, dass alle 4 abgebrannt sind.
Kurz darauf hatten sich die 4 gewaltigen Türme. Also irgendwo haben wir 2 Türme verloren.
Ja, mir ist es auch aufgefallen, ja, gut.
Vielleicht sind die anderen jetzt auch noch nicht in richtiger Weite oder so.
Aber als diese Türme abbrennen, passiert noch etwas anderes. Und zwar Auftritt Elias.
Den stelle ich mir an der Stelle wie so ein kleines Rumpelstilzchen vor.
Ja, ich mir auch. Der dann also aus seinem Zelt oder was auch immer rauskommt, auf seinem Pferd da hin und her reitet und quasi nach Regen ruft.
Und dann entsetzt ist.
Die in Naglimund denken, hat der den Schuss nicht gehört? Was soll das jetzt?
Aber sie merken mitbekommen, dass Elias anscheinend wirklich erwartet hat, dass jetzt der Regen losbricht. Und er tut's nicht.
Ja, aber in dem Moment wandelt sich die Stimmung. Dann denken die nämlich tatsächlich, was geht hier eigentlich vor? Wie verrückt ist denn der jetzt wirklich? Weil der scheint ja wirklich zu glauben, es regnet, nur weil er will, dass es regnet.
Aber glücklicherweise für Naglimund regnet es nicht. Also ein bisschen darf das Gute dann heute mal siegen.
Ja, aber irgendwie nur heute, oder?
Ja, wir verlassen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder Naglimund. Der erste Ansturm ist auf jeden Fall erstmal abgebrochen. Und abgewendet. Wir springen auf jeden Fall in eine Unterhaltung zwischen Simon und Binabik, weil Simon wird immer vernünftiger und erzählt doch mal von seinen ganzen Träumen. Und während sie hier irgendwo schon seit 7 Tagen auf dem Ried durch die weiße Wüste sind und sagt, naja, ich habe hier irgendwo Träume von Türmen und blutüberströmten Türmen und er geht davon aus, dass es irgendwo der Engelsturm ist.
Also ich finde, einerseits ist Simon da sehr vernünftig, andererseits fällt er aber auch sehr zurück in eine bockige Teenagerlaune, weil er dann ja irgendwann sagt, der verdammte Wald ist mir scheißegal und Eis und Schnee und immer wieder Eis und Schnee hängen mir zum Hals heraus.
Ja, weil halt Binabik auch nicht so auf diese ganze Eröffnung quasi reagiert, wie er sich das vorstellt. Binabik ignoriert das erstmal komplett und erzählt hier was vom Schattenwald, der vor ihnen liegt, dem Dimmerskog. Und das ist eben das, was Simon hier ein bisschen ausflippen lässt. So frei nach dem Motto, wenn ich hier schon dir was erzähle, dann geh da bitte auch drauf ein. Aber Binabik ist halt der Meinung, ja, so was soll ich denn jetzt machen? Das, was uns helfen würde oder irgendwo Erleuchtung bringen würde, wäre sowas, wie wir schon hatten, diesen Traumpfad. Aber dafür haben wir jetzt nur wirklich keine Zeit.
Ja, und Binabik sagt auch halt, dass er selber sich nicht traut, das alleine zu machen. Weil er meint, seine Kraft reicht nicht dazu aus. Ne? Also er bräuchte da wohl Hilfe. Und es erscheint ihm jetzt einfach unklug, das zu tun und rechtfertigt sich so ein bisschen damit, dass er halt meint, dass er das aus seiner Sicht am richtigsten Erscheinende getan hat bis hierher. Ne?
Simon glaubt jedenfalls auch, dass irgendwo vielleicht Ineluki das in seinen Träumen ist. Er macht sich ja schon selber dran, mal seine Träume so zu zerpflücken. Macht sich auch über Gedanken über irgendwelche Drachen, die hier vielleicht in den Bergen sind, wobei Binabik ja dann eher denkt, naja, irgendwo, wer weiß, ob so Drachen wie Ikyayuk überhaupt noch leben.
Mhm. Und den hat man ja nun auch seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Macht dann allerdings oder wiegelt dann auch gleich ab, nur weil hier jetzt kein Drache ist, heißt ja noch lange nicht, dass es hier nicht gefährlich ist. Denn hier gibt es ja auch die Riesen, die treiben sich hier ja nun auch überall rum.
Nicht zu vergessen, die Wölfe, die sie auch nachts hören.
Ja, das kommt ja dann jetzt, ne? Mhm. Die machen Kantaka wohl auch relativ zu schaffen. So nach dem Motto, da sind irgendwelche Artgenossen von mir, die machen da so einen Krach und sie weiß auch nicht, wie sie da so drauf reagieren soll. Hält dann die Klappe, tut teilweise so, als wenn sie schlafen würde, aber die Ohren zucken dann.
Wobei sogar Hestern fällt es ja auf und der sagt dann ja auch, also wenn das alles Wölfe sind, warum reagiert denn da Kantaka nicht drauf? Und Binabik ist halt dann auch der Meinung, ja, es gibt halt auch bei den Wölfen verschiedene Völker und die sind sich halt auch nicht mehr immer alle so gegenseitig grün. Mhm. Wobei ich ja den Eindruck hatte, dass die Sithi verstehen, was es bei diesem Wolfsgesang geht. Also die scheinen ja tatsächlich auch vielleicht nicht mit den Wölfen kommunizieren zu können, aber zumindest zu verstehen, um was es bei dem Geheul geht.
Ja, denn er kommt da, also Simon kommt da mit Jirike ins Gespräch, ne? Und auch da wieder, Jirike nennt ihn konsequent Seoman.
Ja, und ich hatte hier bei diesem Gespräch, das die beiden führen, halt auch gerade so diesem, eurem Volk wurde die Gabe des letzten Schlafes verliehen, so wie es unserer Art gegeben ist, ist die ganze Nacht unter den Sternen zu wandeln und zu singen. Also die Sisi scheinen ja zum einen nicht viel zu schlafen.
Richtig, ja.
Und zum anderen hatte ich da sehr große Tolkien-Vibes im Hintergrund, weil gerade so dieses zwischen Valar und Valar werden so wie die Sisi und die Menschen halt, ja sowieso die Menschen, da gibt es nämlich auch in der Silmarillion eine Stelle. Warte mal, darf ich mal? Ich habe mir das nämlich mal rausgesucht zur Abwechslung. Ich hatte gerade Silmarillion zur Hand. Nicht zur Strafe aber war euch dies zu Anfang bestimmt. Ihr flieht und verlasset die Welt und seid nicht an sie gebunden in Hoffnung oder Schmerz. Wer von uns soll daher den anderen beneiden? Also wer nachschauen will, stammt aus dem Silmarillion, der Akalabeth, der Untergang von Numenor. Und man denkt, das erinnert mich da sehr, sehr stark dran. So dieses eine langlebige Volk, das alles mitbekommt und das andere, die Menschen, die beschweren sich zwar vielleicht manchmal darum, dass sie nicht so lange leben, aber vielleicht ist das ja auch manchmal gar nicht so schlecht.
Ja.
Das lange Leben kann auch mal so ein Fluch sein.
Ja, und Simon versucht dann eigentlich so mit Jiriki dann darüber ins Gespräch zu kommen, so nach dem Motto, aber ihr Sisi, ihr könnt doch sterben. Auf diese Frage antwortet Jiriki dann aber nicht, denn Jiriki entdeckt etwas ganz anderes, was seine Aufmerksamkeit ordentlich casht, wo er sagt, was denn das? Jiriki entdeckt nämlich Simons Ring.
Den hatten wir ja über Umwegen, hat Simon den ja quasi von Morgenes bekommen.
Ja.
Über Binabik, auch erst sehr verspätet.
Mhm.
Und ja, Jiriki ist dann schon wirklich hin und weg von diesem Ring. So fragt, warum hast du den überhaupt bekommen? Und stellt dann selber, okay, irgendwas wird das Schicksal sich schon gedacht haben. So. Und ich selbst gab dir einen weißen Pfeil. Wahrlich, einen seltsamen Weg haben die Ahnen für uns erdacht. Also diesen Ring scheint Jiriki schon mal gesehen zu haben.
Ja, und er scheint auch etwas zu bedeuten, denn er fragt Simon ja auch, ob er denn zu denjenigen seiner Rasse gehört, die das Geheimnis kennen. Any assumptions bezüglich Geheimnis? Irgendwelche Ideen?
Ich habe diese Frage gefürchtet.
Ja, das ist mein Job in diesem Podcast.
Nee, außer dass es halt irgendwas mit Simons Abstammung zu tun haben muss. Also,
wieso muss?
Naja, Simon hat, also das muss ja, das meine Theorie war ja, dass dieser Ring quasi der Gegenstand ist, der seiner Mutter aus der Hand gefallen ist.
Ah ja, okay.
Mhm. Soweit ich mich selber noch in Erinnerung habe. Den ja dann Morgenes aufgehoben hat damals und verwahrt hat. Und jetzt hat er ihn quasi ja über Binabik wiederbekommen, weil er hat ja diesen irgendeinen Gegenstand mit einem der Spatzen weggeschickt, als sie in Morgenes Studierzimmer eingedrungen sind.
Ja.
Also gehe ich davon aus, dass dieser Ring das ist, was seiner Mutter aus der Hand gefallen ist. Also stammt entweder von seiner Mutter oder halt von seinem Vater, der ja noch vorher gestorben ist.
Mhm. Okay.
Und ich bleibe ja dabei, Simons Abstammung ist ja auch nicht ohne. Also irgendwo ist da bestimmt in Anführungszeichen blaues Blut mit drin.
Okay.
Also wird es damit weitere, wohl irgendwas zu tun haben.
Weitere, magst du dich noch weiter festlegen? Traust du dich?
Nee, weil ich irgendwann mit festgestellt habe, dass ja meine Abstammungslinie nicht, also irgendeiner der Hochhorstkönige wird in Simons Ahnenreihe schon vorkommen.
Okay, gut.
Wobei ich mir mittlerweile auch sehr viel Gedanken gemacht habe über Camaris und seine Beziehung zur Frau von Johann und mir mittlerweile noch nicht mal mehr sicher bin, dass Elias und Josua beide von Johann abstammen.
So, so. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Schauen wir mal, was das noch alles geben könnte.
Vielleicht ist ja auch deswegen die Beziehung zwischen Elias und Josua schon so schlecht, weil irgendwann rausgekommen sind, dass sie nicht den gleichen Vater haben.
Mhm. Wer weiß, wer weiß.
Was ich mir nachts um 3 so Gedanken mache.
Ja.
Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, um was für ein Geheimnis es geht. Es hat irgendwas mit den Sisi zu tun und garantiert auch irgendwas mit den Königen vom Hochhorst.
Aber was? Ja, wenn es nicht mehr hergibt und du keine anderen Ideen hast, dann nächster Punkt, Dimmerskog.
Wir sind wieder irgendwo in einem Wald, der so unheimlich ist, dass wir uns da auf keinen Fall reintrauen.
Ja.
Also wir lagern hier nicht irgendwo im Schutz eines Waldes, sondern eher vor dem Schutz eines Waldes und bleiben draußen. Hier erfahren wir dann auch wirklich definitiv, dass Jiriki ein Hexenholzschwert hat.
Mit Namen also Indreju.
Das kommt zwar nicht an der Stelle, aber später, ja. Also bei mir. Zumindest ist mir erst später aufgefallen. Weil hier steht nämlich bei mir nur, aber auch Jiriki war ein Teil des Abends damit beschäftigt, sein schwarzes Hexenholzschwert zu ölen. Aber es kommt spätestens im nächsten Kapitel, der Name.
Okay. Ich habe es hier schon drin stehen, aber das kommt. Ich habe auch nachgeguckt. Also im Glossary steht auch nichts weiter drin als nur Indreju ist Jirikis Hexenholzschwert. Mehr wird darauf nicht eingegangen. Irgendwo gab es auch mal eine Übersetzung dafür, aber die ist mir durch die Lappen gegangen. Ich weiß auch nicht, ob wir das schon hatten oder ob das erst später kommt.
Wahrscheinlich kommt das später. Also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, weil irgendwie bin ich mittlerweile sehr auf Schwerter gepolt.
Ach, komisch, das Buch. Die Buchserie heißt Das Geheimnis der großen Schwerter. Wieso guckt man da auf Schwerter?
Keine Ahnung.
Ja, gut. Okay. Ja, jedenfalls, unsere Reisegruppe reitet, bis irgendwann das Reiten dann mal ein Ende hat. Sind wir dann schon so weit oder bin ich jetzt zu früh? Es kommt noch was. Entschuldigung.
Eine Kleinigkeit kommt noch. Wir treffen auf ein paar Trolle. Also, ich glaube tatsächlich auf ein paar, also zwei. Und ja, genau, erst die Trolle. Jetzt bin ich schon selber ganz aus dem Konzept. Also, sie hat im ersten Moment für Wölfe, aber es sind dann doch keine. Es sind Trolle auf Widdern, die durch die Gegend reiten. Und Beanerbig, denke ich, wird sich schon freuen, weil Beanerbig ist hier eh gerade total in seinem Element. Also, der kann dir die diversen Arten von Schnee auseinanderhalten und dir sagen, welches Gebirge hier was ist und freut sich und glücklich und alle anderen frieren. Er freut sich auf jeden Fall, seine Landsmänner zu sehen, ruft die auch an und die wollen natürlich wissen, wo sie hinwollen auf die Entfernung. Und als Beanerbig ihnen das sagt, hauen sie ab. Also, frei nach dem Motto, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Genau. Der eine hat das Zeichen gemacht, mit dem man sich vor Bösem schützt, und der andere nutzte einen Zauber gegen Wahnsinnige.
Aber ich glaube, jetzt erreichen sie dann diesen Platz, wo sie dann auch die Pferde unterbringen können, wo die ein bisschen geschützter sind, wo wir dann auch irgendwann, wie besprochen, Kio Shapo und Yandi zurücklassen werden, die hier einen Unterstand für die Pferde bauen und wahrscheinlich auch ein bisschen für sich selber. Wobei ja den Sisi allgemein auch der Eis und Schnee nicht so viel auszumachen scheinen wie den Menschen.
Die sind ja anscheinend deutlich, ja, resistent nicht, tolerabler, toleranter, dass denen das nichts ausmacht. Genau.
Beanerbig hat auch was mitgebracht. Der wusste ja in etwa, was sie erwarten wird. Also hat er sich vom Schmied, der wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrt war, was er da überhaupt schmieden soll, hat er sich sowas wie Steigeisen machen lassen.
Genau. Du erinnerst dich an die Szene an Jirikis Jagdhütte, als Beanerbig geschaut hat, was in seinen Satteltaschen noch ist. Diese Trolltricks oder Jikanuk-Tricks. Ich denke mal, das bezieht sich auf diese Steigeisen und auch auf diese Geschirre, die er da hat schmieden lassen, damit sich die Gefährten, die da jetzt sich auf den Weg machen, auf den Berg, damit die also diese Steigeisen haben und damit die sich anseilen können. Mhm. Ich glaube, das ist das, wo er sehr bedacht darauf war, dass das wirklich auch mitkommt, weil er halt genau wusste, dass sie das jetzt dringend brauchen, denn Simon macht auch die Erfahrung, das kommt etwas später dann irgendwann, aber auf einen Turm steigen ist längst nicht das Gleiche wie auf einen Berg steigen.
Ja, da wird es ihm dann selber ganz anders, glaube ich. Mhm. Ja, aber ja, okay, das an die hatte ich gar nicht mehr gedacht, das hatte ich schon wieder vergessen, aber das macht Sinn.
Ja.
Jedenfalls müssen wir nicht nur die Pferde zurücklassen und Kio Shapo und Siandi, nein, wir müssen auch noch eine andere treue Gefährtin zurücklassen, die gute Kantaka, die davon wahrscheinlich überhaupt nicht begeistert ist, was Beanerbig selber sagt, aber naja, so gut wird sie da auch nicht klettern können, weil der Weg scheint relativ schmal und steil und eisig und alles zu sein. Also
ja. Beanerbig sagt, er lässt sie auch nur deswegen zurück, weil die Zeit in Naglimund nicht gereicht hat, um für Kantaka auch so ein Geschirr zu bauen oder zu schmieden oder zu irgendwie sowas jedenfalls. Wobei ich mir das auch ziemlich schwierig vorstelle, weil der Wolf, wenn der an so einem Geschirr mit dranhängt und da tatsächlich jemand in so eine Eisspalte stürzt oder so, der weiß ja auch gar nicht, was er machen soll. Mhm. Weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee gewesen wäre. Ja.
Aber während, nachdem Simon und alle das begutachtet haben und sie wenigstens noch mal einmal kurz hier Lager aufschlagen können, wie Grimrich sagt, bevor sie uns da oben in den Bergen sich umbringen, bleibt ihnen noch mal eine kurze Verschnaufpause. Simon träumt nachts mal wieder. Immer noch von einem weißen Turm, bevor wir hier wieder unsere Reisegruppe verlassen.
Einen großen Sprung machen nach Hernestier zu einem unserer Lieblingscharaktere.
Einem Mönch?
Ja, einem Mönch. Ted lässt sich wieder mal sehr viel Zeit, bis er aktuell definitiv sagt, dass es Iskrim nur ist.
Er sagt's gar nicht.
Stimmt, er sagt's gar nicht.
Er sagt's gar nicht. Ich habe nämlich erstmal gerätselt. Ich habe tatsächlich erstmal gerätselt, weil man dachte, also irgendwie passt diese Beschreibung nicht zu Kadrach. Das war der letzte Mönch. Ich hatte das noch nicht so, ich hatte Iskrim noch nicht so als Mönch auf dem Schirm.
Aber es wird ziemlich deutlich, als der Wirt in dieser Schankstube, in der wir uns jetzt befinden, feststellt, dass das die Aussprache eines Rimmersmannes war, ne? Mhm. Also spätestens da sollten die Rädchen zusammenklicken und Also wir sind bei Iskrim nur. In Abbingeid, das ist eine Hafenstadt in Hernestier, an der Mündung vom Grünwartefluss.
Ja, und offensichtlich hatte Iskrim nur schon diverse Schenken durchforstet auf der Suche nach einem anderen Mönch und dessen Begleiter. Der Wirt hier ist auch ein bisschen verwirrt, was dieser... Und wo waren wir?
Bei Iskrim nur, der einfach schon halb Abbingeid nach Kadrach und Miriamel abgesucht hat. Dieses verdammte Abbingeid hat mehr Schenken als Straßen. Und erst der Schankwirt, bei dem sich Iskrim nur jetzt befindet, ist nämlich derjenige, der ihm tatsächlich sagen kann, wo dieser Mönch mit seiner Begleitung, also diesem Jungen, abgeblieben ist. Und Iskrim nur ist halt sehr, sehr glücklich, dass ihm endlich jemand sagen kann, wo die denn hingegangen sind. Und der Schankwirt kann ihm halt auch sagen, wo er sie hingeschickt hat. Die haben nämlich nach einem Schiff gefragt, das die Küste hinuntersegelt, nach Perdruin. In Klammern, wir sind ja immer noch der Meinung, Miriamel ist auf dem Weg nach Nabban, weil sie ja immer noch nicht weiß, dass Nabban längst sich eigentlich für Josua entschieden hat, dann aber durch einen Vatermord blitzschnell die Seiten gewechselt hat.
Das weiß ich erst recht nicht, ja. Und Perdruin hat mich auch etwas gewundert.
Ist aber eigentlich gar nicht so unlogisch, weil Perdruin ist die Insel, die Nabban vorgelagert ist.
Ja, aber war Perdruin nicht immer so ein bisschen quasi die Schweiz?
Ja, die Frage ist halt tatsächlich, warum sie dann nicht gleich ein Schiff nach Nabban gesucht haben, ne?
Eben.
Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls stimmt die Richtung ja schon mal.
Das auf jeden
Fall. Ob jetzt bewusst oder unbewusst oder auch tatsächlich, um eventuelle Verfolger zu verwirren, auf eine falsche Spur zu lenken, ich weiß es nicht.
Ja, aber sie kann ja nicht zwischendrin das Schiff umlenken. Also wenn sie eins nach Perdruin sucht, muss sie ja dann wohl oder übel auch dahin segeln. Das ist ja was anderes, als wenn ich zwischendrin dann einfach mal doch den Weg wechsle. Das kann ich auf einem Schiff eher weniger machen. Iskrim nur macht sich dann auf jeden Fall selber auf den Weg zu demjenigen, zu dem auch Miriamel und Kadrach geschickt wurden. Aber bevor wir da mit ihm ankommen, wechseln wir wieder und gleich zu Miriamel auf das Schiff. Also ich gehe stark davon aus, dass Iskrim nur nicht mehr rechtzeitig da war. Und das Schiff hat schon abgelegt, wir sind auch schon vor der Küste.
Ja, der Wirt sagte ja auch, dass sie vor 2-3 Tagen da waren, ne?
Miriamel geht es auf jeden Fall wunderbar auf diesem Schiff.
Ja.
Ja, sie ist ja in Meeremund aufgewachsen. Ich glaube, es liegt ihr irgendwo sehr. Also sie fühlt sich da schon wohl. Sie wollte ja ursprünglich auch einfach wieder nach Meeremund zurückkehren, weil ihr da die Salzluft und die Hafenstadt gefehlt haben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich hier auf dem Schiff pudelwohl fühlt, im Gegensatz zu einem gewissen Mönch, der irgendwo sich in der Ecke versteckt und leidet. Und der tatsächlich, seitdem sie abgelegt haben, noch keinen Tropfen Wein angerührt hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist für Kadrach eher ungewöhnlich. Ja. Also wir wissen, Iskrim nur ist kurz hinter ihr. Miriamel gibt sich offiziell wieder als Malachias aus. Also sie nutzt wieder diesen Namen. Und ja, sie fragt auch mal Kadrach, warum er das eigentlich überhaupt alles tut. Und Kadrach behauptet, naja, weil die Herrin Vara mich dafür bezahlt. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist.
Ja, und vor allen Dingen, was hindert ihn denn jetzt daran, einfach zu sagen, ja komm, du bist jetzt auf dem Schiff und ich mache mich jetzt aus dem Staub.
Ja.
Ne, also eigentlich halte ich ihn auch nicht für so pflichtbewusst, dass er so einen angenommenen Auftrag auch bis zum Ende durchzieht. Der hat das Geld genommen und jetzt aufs Schiff und wir sehen ja, wie er leidet.
Zumindest hat Kadrach bisher definitiv nicht den vertrauenswürdigsten Eindruck gemacht.
Genau. Ja, und Miriamel sagt dann halt etwas so, nichts ist besser geeignet als das Meer, an die wirklich wichtigen Dinge zu erinnern. Kadrach erwidert daraufhin, ja, mich erinnert es daran, dass das Leben süß und die See trügerisch ist und dass ich ein Narr bin. Miriamel erwidert dann wohl nur trocken, das sind alles Dinge, die man nicht vergessen sollte.
Ja.
Und damit endet Kapitel 41.
Ja, nochmal irgendwas zum Kapiteltitel?
Also
störrische Steine, wie gesagt, hätte ich noch irgendwo mir mit Naglimund herleiten können.
Kaltes Feuer kann ich mir ein bisschen mit dem Schnee und Eis im Norden erklären.
Hätte ich jetzt auch eher gesagt, weil ich mir überlegt habe, naja, für das Verbrennen der Belagerungstürme ist ja dann auch quasi richtiges Feuer. Aber Eis und Schnee können ja manchmal wirklich auch Verbrennungen quasi verursachen. Und Erfrierende haben ja dann eher das Gefühl, dass ihnen zu heiß ist. Also passt es, glaube ich, da an der Stelle besser.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz gut zusammenpasst. Kapitel 42. Unter dem Udun-Baum. Dieser Kapiteltitel hingegen ist sehr einfach zu erklären.
Ja, wir sind ja die ganze Zeit eh schon auf dem Weg zum Udun-Baum.
Genau. Aber anstatt jetzt gleich wieder in den hohen Norden zu Simon und Binabek zu gehen, landen wir erstmal bei König Elias. Zusammen mit Graf Gutwulf von Utanyat. Und Gutwulf hat sich wohl jetzt erstmal Mut antrinken müssen, um überhaupt dem König gegenüberzutreten, denn Gutwulf hat Angst.
Und das vor seinem Freund. Also die beiden waren ja mal befreundet. Also
ja.
Ich spreche da, glaube ich, eher in der Vergangenheit, weil, wie gesagt, wirklich, wenn er sich schon Mut antrinken muss, um vor seinen Freund zu treten, dann scheint auch ihm das alles nicht mehr geheuer zu sein.
Richtig. Wir erfahren in diesem Abschnitt auch, dass seit dem Angriff auf Naglimund 14 Tage vergangen sind. Denn
dann hätten wir ungefähr den 23. Juven 1165.
Richtig.
Was
morgen ist mit dem Mittsommerabend.
Das gibt auch der Anhang her, ja.
Genau. Und das erfahren wir deswegen, weil Elias sagt, Gutwulf, du hast jetzt hier lange genug Zeit gehabt. Du hattest 14 Tage, um diese Festung zu erobern. Ich kann jetzt nicht länger warten. Morgen ist Mittsommer. Was machen wir denn mit der Aussage?
Ja, Gutwulf erst mal gar nichts und sagt, ist das eine Belagerung? So schnell geht das nicht. Es sind schon wesentlich schwächere Burgen, hat man schon wesentlich länger für eine Belagerung gebraucht. Das ist hier überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass man das mal Wochen und Monate dauert. Oh, und Elias bleibt da dabei, Monate Zeit haben wir nicht, wir müssen morgen durch sein. Anscheinend ist bei den beiden auch Pyrates, der nur noch irgendwo ein skelettartiges Lächeln zeigt. Und ehrlich, ich glaube, vielleicht hat Pyrates mal ganz am Anfang die Zügel in der Hand gehabt, aber jetzt schon lange nicht mehr. Also,
das hast du in der letzten Episode schon erwähnt.
Ja, auch hier.
Ich glaube... Also, es ist tatsächlich auch so ein bisschen was von die Geister, die ich rief, die habe ich jetzt nicht mehr unter Kontrolle. Das Ganze entwickelt eine Eigendynamik, die wir im Laufe dieses Kapitels auch, da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein. Was mich jetzt an dieser Stelle tatsächlich interessieren würde, Elias sagt halt, dass Gutwulf das nicht verstehen kann. Ab morgen wird alles anders, denn König Elias hat andere Verpflichtungen.
Ja, wie gesagt, Verpflichtungen Pyrates gegenüber sind es nicht mehr. Ich habe ja das Kapitel bis zum Ende gelesen, also weiß ich ja, wer noch kommt.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall das Schwert, das wesentlich mehr zu sagen hat als Pyrates.
Wir kommen da gleich nochmal.
Oder wir kommen da gleich. Immer über das Schwert Macht über Elias hat.
Wir kommen da nachher nochmal zu, also so in so 20 Seiten, glaube ich.
Aber Gutwulf hat, glaube ich, auch Angst vor diesem Schwert. Also es fällt allen auf, dass seitdem dieses Schwert da ist, ist Elias noch sonderbarer als sonst.
Mhm.
Es hat sich ja schon vorher in diese Richtung entwickelt, aber es wird seitdem noch schneller, schlimmer. Aber jetzt gehen wir in den Norden.
Genau.
Ich finde, das Kapitel hat mich anfangs ein bisschen verwirrt, weil wir hier von den Tagen ein bisschen hin und her springen.
Ja, aber da wir nachher einen Traum von Simon haben, bei dem er auch vom Mittsommer träumt, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem Ted die Zeitlinien wieder synchronisiert.
Ja, aber mich hat es halt verwirrt, dass wir jetzt erstmal davon reden, dass wir hier schon seit nach den ersten paar Tagen auf dem Urmsheim und dann springen wir eigentlich doch wieder zurück zum ersten Tag. Also das war... anfangs ein bisschen schwierig zu verfolgen. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die Reise auf dem Urmsheim mit unserer etwas dezimierten Reisegruppe etwas länger dauert, ein paar Tage. Simon fühlt sich da oben überhaupt nicht wohl. Also er stellt jetzt selber fest, naja, das Klettern auf dem Engelsturm hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was er hier gerade macht. Da wird ihm schon selber ganz schwummrig, wenn er irgendwo runterschaut, was er eigentlich auch versucht zu vermeiden. Unsere menschlichen Freunde und der Troll, die sind alle aneinander angeleint. Dafür hat Binapi gesorgt, dass wir halt wirklich hier einer nach dem anderen, falls einer stürzt, dass die anderen noch helfen können. Genau, erst kommt erstmal das Gewitter, wo sie erstmal feststellen, ja, hier kommen die Gewitter sehr plötzlich und sind auch sehr schnell wieder weg. Auch wenn eventuell die ein oder anderen Sisi sogar noch schneller sind.
Und ja, und die sind halt auch nicht angeleint, angeseilt, wie auch immer. Auch wohl relativ leichtfüßig unterwegs. Es sind ja auch nur noch Jiriki und Anai. Mhm. Also nur noch die beiden. Kiwa Shapo und Siyani sind bei den Pferden geblieben.
Ansonsten haben wir auch nur noch Simon und Binabik eben, Hestan, Grimrik und Sludik.
Ja.
Damit werden wir dann komplett.
Genau.
Ja, das erste war
7, ne? Ja.
Ja, müsste hinkommen.
Ja.
Ja, genau. Das Gewitter überrascht sie beinahe. Aber Binabi kann dann halt auch erst sagen, ja, alle mal in Deckung gehen. Und so schnell wie das Gewitter gekommen ist, ist es auch wieder weg. Die Sisi waren da wesentlich schneller, beziehungsweise hatten andere Möglichkeiten wahrscheinlich, sich irgendwie zu schützen. Wir wissen es nicht, weil die waren außer Sichtweite. Mhm. Wir verbringen hier irgendwo die erste Nacht an irgendwelchen Felswänden oder versuchen, hier flachen Eishöhlen zu finden. Das war auch der Punkt, der mich zuerst irritiert hat, weil ich mir gedacht habe, dafür, dass Ted Williams eigentlich jemand ist, der sehr ausschweifend erklärt, hat es mich gewundert, dass man sagt, okay, wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen auf dem Urmsheim.
Ja, aber ich finde tatsächlich, dass er trotzdem rüberbringt, es dauert, es ist kalt, es ist eisig, es ist fürchterlich, wir frieren, kommt alles. Ja. Mhm. Und irgendwann ist es dann auch mal gut.
Wobei so die ein oder anderen ausführlichen Informationen kommen ja jetzt dann. So.
Ja, genau.
Nach und nach. Simon stellt auch fest, so, ja, früher hat er sich über das Leben im überfüllten Dienstbotenflügel beklagt. Jetzt vermisst er das. Das wäre ihm jetzt auch wohl lieber. Dann mal wieder dieses, sei vorsichtig, wann es du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen.
Ja.
Er wollte ja unbedingt Abenteuer erleben. Jetzt ist er mitten in einem drin. Man muss auch wieder an den guten Morgenes denken, der gesagt hat, nimm dir nie einen Ort als Heimat. Such dir eine Heimat in deinem eigenen Kopf. Das, was du dazu brauchst, Erinnerungen, Freunde, denen du vertrauen kannst, Liebe zum Lernen und anderes mehr, wirst du schon finden. Auf diese Art wird deine Heimat dich begleiten, wohin es dich auch verschlägt. Nie brauchst du darauf zu verzichten, solange du nicht den Kopf verlierst.
Ja, und diesem Absatz wenig später ist dann auch der Punkt, an dem wir die Zeitlinien wieder synchronisiert kriegen, mhm. weil Simon rechnet dann zurück und überlegt, wie lange wäre er jetzt eigentlich schon unterwegs und wie lange ist er vom Hochhorst weg. Lässt sich das dann von Binabik bestätigen, dass also 3 Wochen im Juven vergangen sind und er eigentlich noch keine 2 Monate unterwegs ist. Er hat aber schon so viel erlebt, dass einem das natürlich wie eine unendlich lange Zeitspanne vorkommt. Wenn ich mir das mal so überlege, also die Zeit, die innerhalb des Buches abgedeckt wird, also wir haben in dem ersten Drittel quasi ein Jahr und dann jetzt wird das, überschlagen sich die Ereignisse, mhm. es kommt immer dichter aufeinander, das heißt, die Zeiträume, über die berichtet wird, werden auch immer enger. Und ich verzeihe Ted tatsächlich, dass er mich jetzt nicht eine ganze Woche lang da durch Eis und Schnee stöbern laufen lässt.
Es war auch mehr dieses Hin- und Herspringen, weil erst hat er gesagt, okay, sind ein paar Tage vorbei und dann fangen wir doch wieder an, vom ersten Tag an zu erzählen.
Ja.
Das war das etwas Verwirrende.
Ja.
Weil da kommt dann nämlich auch wirklich dieser Part mit der Eisscholle,
ja,
die dann irgendwo wegbricht und Grimrik beinahe abstürzt.
Nicht nur beinahe, der stürzt ab. Der stürzt in diese Eisspalte hinein, wird da halt nur durch Mühe und Not dadurch festgehalten, dass die halt aneinander angeseilt sind. Simon sieht da den Abgrund schon auf sich zurutschen. Hestan versucht ihn dann festzuhalten. Binabik hat mit seiner schlauen Erfahrung, der wohl vorne am Seil geht, gleich angefangen, da irgendwelche Dornen und Ähnliches zum Verankern in den Fels zu schlagen, während Sludik dann von hinten versucht, das Ganze irgendwie zu stabilisieren. Und gerettet werden die, glaube ich, dann auch nur dadurch, dass die Sisi dann doch mal hören, dass da was passiert und denen dann zur Hilfe eilen. Denn als die Grimrik dann da aus dieser Felsspalte rausziehen, ist der bewusstlos und ganz grau im Gesicht. Also ist wirklich nicht ohne, das hätte auch ganz, ganz schnell ganz übel für Grimrik ausgehen können. Und nicht nur für Grimrik, sondern auch für alle anderen, die da an dem Seil hängen. Denn was passiert, wenn da jemand am Seil abstürzt und die anderen das nicht aufhalten können, ist, dass die natürlich alle hinterher rutschen. Das heißt, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Im übertragenen Sinne. Oder im wörtlichen, je nachdem.
Simon sagt es ja auch irgendwo, er denkt sich ja, ja, es geht ja nicht nur darum, was, wenn ich einen Fehler mache. Zum einen, es geht ja auch darum, was passiert, wenn die anderen einen Fehler machen, weil wir ja alle allein sind.
Die sind halt alle voneinander abhängig und haben da halt doch ein bisschen Glück, dass sie da die Sisi dabei haben.
Für den Tag ist auf jeden Fall dann erstmal ihre Wanderung beendet. Also sie bauen dann, glaube ich, so eine Art Trage noch für Grimrik. Und suchen sich dann einen etwas geschützteren Ort, wo sie Rast machen können und Binabik einen Trank brauen kann, damit es Grimrik wieder besser geht. Ich meine, das sind ja auch keine professionellen Klettergurte, die Binabik da irgendwo mit dabei hat. Ich denke, wenn du dann vielleicht nur irgendwo am Bauch oder sonst was gesichert wirst und dann Absturz, kann das schon unangenehm werden. Aber in dieser Rast träumt auch Simon mal wieder, weil der dämmert da auch wieder weg. Und hier haben wir dann auch wieder den Bezug zum Midsommerfest. Er träumt da irgendwo, dass ja dieses Fest eigentlich demnächst wieder kommen müsste, dass es ihm ja anscheinend auch mit eins der liebsten Feste ist, Midsommerabend, wenn alles anders ist als sonst. Und wird dann aber aufgeweckt von Jiriki, der eigentlich eher den Eindruck hatte, dass er einen Albtraum hat. Wo Simon sich denkt, nö, eigentlich habe ich eher von was Schönem geträumt. Vielleicht vermisst das auch so sehr.
Ja, ich denke, eher sowas, ne?
Wobei Jiriki mehr so der Meinung ist, dass er durch Reiche gewandert ist, in denen er sich nicht aufhalten sollte. Ja.
Vielleicht ist das auch eher nur so eine Sehnsucht nach diesem Sommer und nach diesem Warm und nach diesem Hochhorst und alles wie früher und keine Sorgen und ja, wie schon gesagt, überlege dir wohl, worum du bittest, es könnte dir gewährt werden.
Aber Jiriki packt jetzt etwas aus.
Ja, mit der Gebärde eines Lieblingsonkels, der ein Spielzeug aus der Tasche zieht, um ein flennendes Kind abzulenken. Großartig.
Ja, und Simon ist das fast ein bisschen peinlich, weil er gefragt wurde, ja, was habe ich denn da? So, ja, ein Spiegel. Ja, aber es ist ein besonderer Spiegel. Und weißt du auch, was man damit machen kann? Als Simon dann sagt, naja, etwas sehen, was weit weg ist, dann ist Jiriki etwas verblüfft. Und so, ach so. Ist jetzt auch also, nicht unbedingt das Erste, was man bei einem Spiegel sagt.
Ja, aber es stellt sich halt raus, dass das eben dieser Spiegel ist, den Simon damals in der Jagdhütte neben dem Teich gesehen hat und in dem er Miriamel gesehen hat. Richtig? Genau.
Ja, und Jiriki ist dann der Meinung, also wenn du das, wenn du diesen Spiegel so nutzen kannst, dann bist du schon ein junger Mann von großer Willenskraft. Oder größer als du selbst es weißt. Entweder das oder es haben dich auf irgendeine Weise andere Mächte berührt. Gute Frage. Bisschen was von allem.
Ja, und Jiriki erklärt jetzt auch, was es mit diesem Spiegel auf sich hat. Sehr poetisch schön.
Es soll eine Schuppe des Urwurmes sein.
Ja. Hast du das gesehen mit dem Urwurm, der sich selbst in den Schwanz beißt? Dieses Bild des Ouroboros, der sich so als Symbol für kein Anfang, kein Ende?
Ja, ja, habe ich so auch gelesen. Danke, Ouroboros war das ganze Zeit das Wort, das ich gesucht habe, nachdem ich gerne gegoogelt hätte.
Okay.
Aber ja, das ist ja natürlich auch so ein immer wiederkehrendes Motiv in der Mythologie.
Genau. Und wir erfahren etwas sehr Spannendes über die Drachen, beziehungsweise Würmer. Also Simon fragt danach, Wurm, meint ihr einen Drachen? Und Jiriki erzählt dann, dass halt alle Drachen von diesem Urwurm abstammen und jeder Drache ist geringer als sein Vorgänger. Also Ikyayuk und Shurakai sind zum Beispiel geringer und schwächer und weniger gewaltig als ihre Mutter Hidohebi, die ihrerseits nicht so ungeheuer war wie ihr Vater. Und jetzt kommt ein Name, dem auch mir nicht flüssig über die Lippen geht, weil er halt nur an dieser einen Stelle vorkommt. Kairukamau, würde ich sagen. Kairukamau, ja. der goldene. Hiduhebi schwarz, Ikyayuk weiß, Shurakai rot. Nur mal so. Ne? Und Jiriki fügt dann auch hinzu, wenn das alles so stimmt, werden die Drachen eines Tages ganz aussterben, sofern sie es nicht bereits schon sind. Simon findet das ziemlich gut. Jiriki, naja, zweifelt da so ein bisschen, so nach dem Motto, die Menschen werden groß, während die großen Lindwürmer und andere kleiner werden. In Klammern spielt er hier auf die Sisi und Nornen an? Fragezeichen, Klammer zu.
Hätte ich jetzt auch eher so, ja, in die Richtung
vermutet. Ja, ich auch. Ja, ja. Und dann stellt sich also raus, dass Jiriki diesen Spiegel zu einem bestimmten Zweck zeigt. Und zwar zeigt er Simon dann etwas in dem Spiegel. Und im Gegensatz dazu kann ich Enki Shao Sae jetzt wieder ziemlich flüssig sagen, weil das wieder was ist, was häufiger vorkommt.
Also würde ich mal sagen, eine der großen Sisi-Städte nehme ich mal stark an.
Hatten wir schon. Aber ist noch nicht lange her. War Kapitel 40 in dem Lied, was Anai gesungen hat. Da kam Enki Shao Sae schon das erste Mal vor. Da habe ich extra nochmal nachgeschaut. Enki Shao Sae liegt übrigens für diejenigen, die es eventuell mal nachgucken wollen, auch irgendwo im östlichen Aldehorte. In der Karte ist es leider nicht eingezeichnet. Ich mache mal gerade eine fixe Live-Recherche, ob ich das so auf die Schnelle finde.
Wahrscheinlich in dem Teil, wo diese Kasten vom Hochhorst drauf.
Nee, ich glaube nicht ganz so weit weg. Aber ich guck mal gerade. Enki Shao Sae. In der südöstlichsten Ecke des Aldehorte. An der Grenze zwischen Wald und Hochtritting.
Okay.
Südöstlich ist unten rechts. Danke. Ja, ich muss auch immer nachdenken. Genau. Also in der Karte, die in meinem Buch drin ist, ist es nicht drin, aber der Aldehorte ist drin und die Hochtritting sind auch drin. Also da kann man sich das dann ungefähr vorstellen, wo es gewesen sein könnte. Denn Vergangenheitsform Enki Shao Sae ist verschwunden. Die letzte und großartigste Stadt des Sommers.
Winter is coming, wir hatten das.
Ja. Bemerkenswert dazu ist, auch Enki Shao Sae wird halt sehr poetisch beschrieben. Stelle ich mir ähnlich vor wie Daichi Kiza. Auch so von der Architektur und dem Ganzen drum zu.
Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wo wirklich Architektur und Natur ein bisschen ineinander übergehen.
Mhm. Genau.
Und es war wohl der letzte Ort, an dem die Sidaya und die Hikidaya noch zusammenlebten, vor der großen Trennung.
Jawohl, genau.
Und jetzt, also nochmal zu dem Spiegel, also es kann man nicht nur räumlich woanders hingucken, sondern anscheinend auch zeitlich, wie auch immer der zu steuern ist.
Genau, das ist halt die Frage, weil Simon hat ja auch reingeschaut, hat ja so nichts anderes gemacht und hat dann Miriamel gesehen. Die Frage ist halt tatsächlich, woran macht sich das fest, wer jetzt wohin schauen kann, denn mit Jiriki zusammen kann Simon dann halt in die Vergangenheit schauen.
Naja, vielleicht nach dem, wer gerade den Spiegel in der Hand hat.
Nichts Genaues weiß man. Wir werden sehen, ob wir über diesen Spiegel noch mehr erfahren.
Jiriki erzählt auf jeden Fall noch, dass es Jaui Tinukai noch gibt, die Wohnung seiner Familie und seines Volkes. Wo er dann überlegt, naja, vielleicht könnten wir da irgendwann mal zusammen hingehen. Vielleicht. Also ein bisschen scheint ja Jiriki doch einen Narren gefressen zu haben.
Er scheint ja auch mehr über Simon zu wissen als Simon über sich selber.
Man würde sagen, oder er ist selber neugierig, was er noch alles so aus Simon rauskriegt.
Ja.
Jetzt klettern wir auf jeden Fall 3 weitere Tage durch diese Berge. Rimrik geht so einigermaßen, dank des Kanuk-Elixiers, das er bekommen hat. Simon hält sich damit über Wasser, dass er immer wieder an dieses Bild und dieses Geschenk denken muss, das ihm Jiriki gemacht hat, weil das sieht er es jetzt an. Er hat quasi ein Geschenk bekommen und kann sich dadurch zumindest innerlich wärmen.
Mhm.
Und schließlich kommen wir da ganz plötzlich an einer Stelle an, wo wir es anscheinend noch gar nicht erwartet haben. Ich stelle mir das auch ein bisschen so vor, wo sie alle aufeinander drauf stolpern, als sie das sehen, und wir haben nämlich den Udumbaum gefunden. Und tatsächlich ist dieser Udumbaum eigentlich kein Baum, wie sie schon bisher auf dem Weg getroffen haben. Wir hatten schon mal ein paar versteinerte Bäume, die dann aber einfach gefroren sind, sondern dieser Baum in Anführungszeichen scheint ein gefrorener Wasserfall zu sein.
Mhm.
Aber so prächtig auszusehen wie ein Baum. Und Bienabik will eigentlich, also zum einen möchte er nicht, dass hier großartig rumgeschrien wird, verstehe ich, weil man weiß ja nicht, ob vielleicht sich dann irgendwelche Lawinen lösen und vielleicht erstmal irgendwo einen Platz finden, wo man ein Lager aufschlagen könnte und dann in Ruhe nach den Überresten oder irgendwelchen Hinweisen suchen, die auf Kolmund und Dorn hinweisen.
Kolmund und seine Schar und den Verbleib von Dorn, ne? Genau.
Mhm. Aber da überschlagen sich etwas die Ereignisse, weil sie finden tatsächlich erst irgendwo eine Mauer, die menschengemacht zu sein scheint. Also scheint sich da schon mal irgendjemand ein Lager errichtet zu haben. Und das ist vor einer kleinen Eishöhle, ne?
Ich finde tatsächlich erst noch wichtig, dass, Moment, also Bienabik schlägt den Weg über die offene Talsohle ein und die anderen vom Geschirr des Trolles gezogen folgten. Schnee war Schenkel hoch, Simon den Blick von dem Schauspiel los, sah nach hinten und so weiter und so weiter. Aber als sie dann so halbwegs auf dem Weg in Richtung von diesem Baum sind, erkennt Simon diesen Baum wieder. Beziehungsweise erkennt, dass der Baum der Turm aus seinen Träumen ist. Der Turm mit den Ästen. Also ich finde das schon durchaus bemerkenswert.
Ja, stimmt. Habe ich etwas übergangen. Mein Fehler.
Ma ist nicht schlimm, macht ja nichts. Dafür machen wir das ja zu zweit. Ist ja überhaupt kein Problem. Und Bienabik guckt ihn dann so an, so nach dem Motto, aber du hast doch gesagt, du hast gedacht, du hättest vom Engelsturm geträumt.
Ja, aber woher soll ich wissen, von was ich träume, wenn ich es doch noch gar nicht gesehen habe?
Ja, es muss wohl irgendwie so sein, dass das ineinander verschmolzen ist, ne? Dass dieser Turm und der Baum und dann mit diesem gefrorenen Wasserfall, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch je nachdem, welchen Ausschnitt du da gerade anguckst, aussehen kann wie ein Turm.
Und vielleicht der Stamm oder so ist.
Ja, aus welcher Perspektive das auch betrachtet wird, ob das jetzt von oben, von unten, von der Seite, ne? Ja.
Aus einigen Metern Entfernung, du stehst direkt davor.
Mhm, genau. Und dann finden sie halt diese Höhle, die mit Mauern, Steinen zugemauert ist, die halt definitiv so aussieht, dass das nichts ist, was da irgendwie zufällig in der Gegend rumliegt. Und wo Simon dann so ganz aufgeregt wird, so nach dem Motto, was ist das hier jetzt?
Bienabik ist auch jedes Mal skeptisch, wenn irgendjemand rumschreit und sagt, ja, es ist schön, dass du was gefunden hast, wir kommen auch gleich, aber hörst du bitte auf zu schreien.
Genau.
Das ist aber auch etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, je mehr Bienabik darauf hinweist, dass wir vielleicht nicht so sehr rumschreien sollten, umso unheimlicher wird es irgendwie. Weil wer weiß, was sich da oben noch alles rumtreibt oder ob sich dann vielleicht wirklich irgendeine dieser Eisspitzen oder irgendwas lösen könnte. Ich weiß ja nicht, wie fest dieses ganze Eis ist.
Ich möchte es auch nicht ausprobieren, wie fest das ist. Ne? Also von dessen wegen, ja.
In der Höhle finden sie jedenfalls was, nämlich die Überreste von Menschen, die da rumliegen, als hätten sie sich einfach hingesetzt und wären gestorben. So habe ich das irgendwie zwischen den Zeilen gelesen. Mhm. Gegenseitig getötet zu haben, scheinen sie sich nicht. Tiere scheinen es auch nicht gewesen zu sein. Dafür sind die Überreste zu ordentlich.
Ja, und erfroren scheinen sie auch nicht zu sein, denn sonst, also Jiriki wendet dann ein, sie hätten sich sonst viel länger zusammengedrängt, weil das natürlich Wärme spendet. Mhm. Also irgendwas ist da passiert. Ja.
Werden wir das eigentlich hier erfahren?
Ja.
Okay.
Ich dachte, so am Ende dieses Kapitels ist das ziemlich klar.
Ja, aber wie das genau passiert ist?
Ja, wie genau nicht, aber dass die natürlich alle Opfer von Ikyayuk geworden sind.
Ja.
In irgendeiner Form halte ich eigentlich für ziemlich gesichert.
Ja, das schon, aber wie?
Ja, wie das jetzt genau vonstatten gegangen ist, das erfahren wir nicht, denn Ikyayuk erweist sich als nicht besonders gesprächig. Der hat eigentlich eher ein bisschen was anderes vor.
Aber so weit sind wir noch gar nicht.
Aber soweit sind wir noch gar nicht, genau.
Wir finden noch was anderes. Ein in Öltuch gewickeltes Bündel, das wir jetzt dabei auch erstmal rausschlagen müssen. Das da erstmal von Eis befreit werden muss, weil es da festgefroren ist. Das liegt da etwas wie ein kohlschwarzer Schmetterling. das dem Gefängnis seiner Verpuppung zum Vorschein kam. Nämlich ein Schwert. Das Schwert, nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben.
Ja, nachdem Simon also auch erst total enttäuscht ist, weil das, was da drin ist, ist kein Metall. Bina Big ihn aber zurecht weiß, so nach dem Motto, Dorn ist auch nicht aus Metall. Oder zumindest nicht nur.
Zumindest nicht aus herkömmlichem Metall.
Ja, genau.
Ja, Hestern versucht auf jeden Fall, das Schwert auch mal aufzuheben. Boah, klappt nicht so ganz. Ist wohl doch noch festgefroren. Sludik hilft ihm dann irgendwo auch. Und die zwei zusammen können sie mal so leicht verschieben. Und ich dachte mir, das ist aber nicht so ein Ding wie bei, was weiß ich, Excalibur oder Thors Hammer. Das kann nur jemand aufheben, der würdig ist.
Oder von dem das Schwert will, dass es getragen wird. Durchaus auch möglich, denn dieses Schwert entwickelt ja im Laufe dieses Kapitels noch ein gewisses Eigenleben. Es wird ja schon tatsächlich, nachdem Sludik und Hess dann versucht haben, das zu bewegen, dadurch klar, dass Simon dann also das Schwert anfasst und meint, dass das irgendwie warm wird. So als wenn sich unbestimmtes Leben unter der kalten Oberfläche regt, wie eine schlafende Schlange, die langsam erwacht. Und Simon sagt auch, ja, komm, das bilde ich mir jetzt auch nur ein. Also es ist jetzt auch nicht so, ne? Mhm.
Grimbrick wollte auf jeden Fall rausgehen, um dann doch vielleicht mal ein Lager aufzuschlagen. Ist dann auch erstmal Pfeifen draus, wo ich mir gedacht habe, ne, das ist natürlich eine tolle Idee. Der Wienerbeck erzählt uns hier die ganze Zeit. Schreit mir hier nicht so rum, aus welchen Gründen auch immer. Was macht Grimrik? Geht raus und pfeift hier fröhlich irgendwelche Liedchen vor sich hin, während er versucht, ein Lager irgendwo aufzuschlagen. Fand ich jetzt auch etwas unpassend, aber irgendwann ist dann auch still draußen. Grimrik kommt wieder rein, fällt vornüber und hat einen schwarzen Pfeil in seinem Rücken.
Boom.
Ja.
Als du das gelesen hast, hattest du schon einen Verdacht?
Ja, schwarzer Pfeil ist kein weißer Pfeil, also Nornen.
Okay, gut. Weil, Szenenwechsel, nochmal boom.
Ja, woanders denn?
Da waren wir auch noch gar nicht so oft und so häufig, denn
also
wir springen
so
nach... Doch, ja, also indirekt, okay. Doch, wir waren schon mit Ingen Jäger in Nakiga. Als ja, Ingen Jäger den Helm von Utuku verliehen bekommen hat. Da waren wir doch schon so quasi in Nakiga.
Ja, aber es ist trotzdem eine ganz andere Sichtweise jetzt aus Utukus Sicht mehr oder weniger selber.
Ja,
die ist
also
sehr ungewöhnlich.
Die Nornenkönigin.
Hinter ihrer Maske.
Mhm.
Die da auf ihrem Thron sitzt, vor der Harfe.
Ist das jetzt das erste Mal, dass wir Nakiga erwähnt kriegen?
Die Sturmspitze haben wir erwähnt bekommen.
Die Sturmspitze hatten wir, aber dass Nakiga und die Sturmspitze quasi synonym sind, dass das eine nur der
wäre mir
Westerling-menschliche Name, während Nakiga halt der Nonnenname ist.
Wäre mir jetzt zumindest neu, vielleicht habe ich das dann aber auch überlesen, aber mir wäre es jetzt auch nicht so geläufig.
Ja, Nakiga übrigens eine weitere der 9 großen Sithi-Städte. Ja, wir sammeln Sithi-Städte. Wir haben schon einige beieinander.
Aber Stempelheft ist noch nicht voll, oder?
Bitte?
Das Stempelheft ist aber noch nicht voll, oder?
Nein, wir haben jetzt 6. Kriegst du sie zusammen?
Ich wusste, dass sie gekommen sind.
Nein, brauchst du nicht. Ich helfe dir auf die Sprünge.
Tumetai, Asua, Nakiga, Daichikiza, was wir gerade eben 4 hatten.
Enki Shaosai, ja. Und Gina Zenai ist wirklich schwer. Die kommt nur ganz selten vor. Das ist alles gut.
So schlecht war ich gar nicht.
Nein, eben. Alles gut. Aber wir haben wieder die Harfe in der Halle der atmenden Harfe. Du erinnerst dich sicherlich, dass wir diese Harfe oder quasi ein Musikinstrument ja auch schon mal hatten, wo ich da auch speziell nochmal drauf hingewiesen habe. Genau. Mhm. Und Utuku ist nicht alleine.
Du spielst darauf an, dass man über diese Harfe wohl seine Stimme oder seine Anwesenheit spüren kann?
Ja, kann man wohl, aber er ist es gar nicht. Wer ist denn er?
Gute Frage. Also erste Vermutung wäre eher so jemand wie Indeluki.
Gehe ich auch von aus. Also ich denke auch, dass das Indeluki ist. Denn
also, wirklichen Körper hat er ja nicht mehr.
Genau.
Also scheint er irgendeine Wesenheit oder irgendwas zu sein.
Ja, so würde ich das auch sehen.
Jedenfalls ist anscheinend diese Harfe auch irgendwie ein Kommunikationsmittel. Deswegen manifestiert sich darüber wohl irgendetwas. Sie hört etwas oder sieht etwas in dem Nebel über dem Brunnen. Und zwar das graue Schwert Jingitsu, das hier pulsiert. Es hält wohl irgendjemand fest, aber wer das ist, ist ihr eigentlich wurscht. Es ist halt auf jeden Fall irgendjemand Sterblicher und sie weiß, es ist derjenige, der quasi gerade, blöd gesagt, am Schwert dranhängt.
Ja, ja.
Und also Elias, der Hochkönig.
Mhm.
Und er ist jetzt bereit, sich auf gewisse Bedingungen einzulassen.
Ja, und zwar sagt, Schrägstrich übermittelt er wohl irgendwie, ich habe mich entschlossen, die Bedingungen eures Meisters anzunehmen. Das Wort Meister erregte Utukus Unwillen.
Ich gehe mal davon aus, weil aus dem einfachen Grund, weil sie sich als mindestens genauso mächtig hält wie Ineluki.
Ja.
Sie hat immerhin noch einen Körper, auch wenn sie eine Maske braucht, was auch immer mit ihrem Gesicht passiert ist.
Mhm. Oh, das ist eine ganz lange Geschichte. Das dauert
anderes
noch.
Buch.
Nein, andere Serie, ganz weit. Das, oh Gott. Das klären wir dann so in 10 Jahren, was das mit dieser Maske auf sich hat. Ist tatsächlich so. Also das wird ganz lange nicht aufgeklärt. Nein, aber es ist tatsächlich so, Ineluki ist ja ein Sisi gewesen, der ja dann die Seiten quasi gewechselt hat. Und ob er so mächtig ist, dass er über der Nornenkönigin steht, scheint zumindest Utuku an diesem Punkt zu bezweifeln. Ob dem so ist oder nicht, können wir als werte Leserschaft an diesem Punkt noch nicht beurteilen. Utuku erwidert dann halt auch, okay, was du wünschst, sollst du erhalten, aber du hast fast zu lange gewartet. Du siehst gerade so aus, als wenn du denken würdest und noch irgendwas sagen möchtest.
Ja, was Utuku betrifft, weil ja, es macht momentan noch mehr so den Eindruck, als würde Ineluki da eigentlich mehr so Asyl bekommen.
Asyl, zweite Heimat, Schrägstrich Möglichkeit, Rache zu üben.
Ja, aber nachdem er ja selber in dem Sinne kein Volk mehr hat, wirkt er da trotzdem noch ein bisschen mehr als Bittsteller. Also von daher verstehe ich Utuku, wenn sie sagt, nee, es ist nicht mein Meister, ich habe hier immer noch mehr zu sagen, weil ich habe hier immerhin noch mein Volk, mein Thron.
Sie sagt das ja nicht. Sie geht da auch überhaupt nicht drauf ein. Aber sie denkt es wahrscheinlich bei sich. Ne? Und
Ja.
Ja, jedenfalls sind die beiden sich einig. Der eine kriegt das, was ihm versprochen wurde, und die andere das, was ihr versprochen wurde. Irgendwelche Ideen, was das sein könnte?
Das ist schwierig zu sagen, weil es so auf große Sicht, also gerade was, wenn ich Ineluki, der ja dann anscheinend auch noch so ein bisschen im Hintergrund wieder mit auftaucht, weil er dann anscheinend, also wenn wir davon ausgehen, dass dieser er Ineluki ist und er die Harfe dann danach in Besitz nimmt und dann quasi Triumph ausstrahlt, dann ist das, was die Sithi oder die Nornen ja wollen, eigentlich eher die Vernichtung der Menschen. Das würde ihm ja Elias wohl kaum versprechen.
Wer weiß, ob sie da, was ihre Ziele angeht, bei der Wahrheit geblieben sind.
Ja, was Elias auf kurze Sicht haben will, ist Naglimund einzunehmen.
Mhm.
Und nachdem das mit den eigenen Kräften nicht funktioniert, geht er jetzt dann vielleicht doch mal auf die Bedingungen der Nornen ein.
Mhm.
Aber auch hier, wir haben jetzt komplett Pyrates raus.
Mhm.
Der hat nichts mehr zu sagen. Zumindest nicht im Moment.
Mhm. Gut, dann schauen wir mal, wohin uns das bringt. Denn wir verlassen Nakiga wieder.
Mhm.
Oder die Sturmspitze.
Kurzes Gastspiel.
Ja, aber mit viel Zündstoff drin.
Mhm. Ja? Wir sind auf jeden Fall bei einem sehr verzweifelten Grimrik. Der unser zweites Kanonenfutter offensichtlich ist, wie ich es ja Anfang an befürchtet habe. Momentan habe ich nämlich nicht den Eindruck, dass er dieses Buch überlebt.
Mhm.
Weil er hier auch, also wie gesagt, Pfeil im Rücken, blutigen Schaum vorm Mund, weint, weil er nicht sterben will. Hestern deckt ihn dann später auch zu mit einem Mantel. Sie weinen beide. Also ich glaube nicht, dass Grimmerik wir noch allzu oft zu Gesicht bekommen. Jedenfalls wollen wir dann natürlich alle mal wissen, wer hat denn diesen Pfeil abgeschossen? Und Jiriki, ich gehe mir stark davon aus, dass das auch daran liegt, dass er auch diesen schwarzen Pfeil gesehen hat und seine Schlüsse gezogen hat. Und das passt ihm natürlich auch nicht.
Mhm.
Und der stellt sich dann irgendwo hier raus an den Eingang der Höhle und schreit durch die Gegend.
Ja.
Währenddessen.
Moment. Moment. Simon, was schreit er da?
Jetzt wollte ich einfach mal Spannung aufbauen. Aber gut. Ja, aber es passiert alles gerade ein bisschen gleich. Er ist, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Prinz Jiriki der Sohn von Shima Onari ist. Spross des Hauses der tanzenden Jahre.
Genau.
Und meines Wissens nach war Shima Onari der Sohn von Hakatri.
Ja.
Dem Bruder also, von Ineluki.
Genau. Also, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Das ist ein Problem, auf das wir gestoßen sind und für das wir noch keine Lösung gefunden haben. Für all diejenigen, die entlang dieses Podcasts zum ersten Mal hören, ist das alles in sich schlüssig. Für diejenigen, die da schon länger und mehr im Osten Art unterwegs waren, stellt sich hier ein Problem raus, denn wer von euch schon Brüder des Windes gelesen hat, wird es bemerkt haben, Hakatri hat keinen Sohn. Hakatri hat nur eine Tochter. Ich erinnere mich, dass wir diese Diskussion schon mal hatten. Die habe ich dann aus dem aktuellen Podcast, aus der Episode rausgeschnitten. Die war nämlich da, als wir die Stelle hatten, dass Ineluki seinen Vater erschlagen hat und Amaterasu zusammen mit Shima Onari, seines Zeichens dem Sohn von Hakatri, aus Asua geflüchtet ist.
Das war die Diskussion, als es darum ging, was ich denke, wer denn Jiriki ist.
Genau.
Und ich so. Das genauso begründet habe und dich damit in Schleudern gebracht habe.
Weil ich halt diesen einen Satz, in dem, es ist wirklich ein einziger Satz in diesem Drachenbeinthron, in dem gesagt wird, dass Shima Onari der Sohn von Hakatri ist. Ich erkläre und spoiler hier jetzt nochmal was anderes, denn Hakatri hat genau eine Tochter, die heißt Likimeya. Und das ist nämlich die Mutter von Jiriki. Was zur Folge haben würde, dass wir hier eine Hochzeit unter Geschwistern haben. Ich habe auch noch keine endgültige Auflösung für dieses Dilemma. Es ist etwas, was ich, glaube ich, Ted dann irgendwann mal wirklich fragen werde. Ist das zufällig? Ist das irgendwie, haben die Figuren da ein Eigenleben entwickelt? Hat es, ob er das nicht mehr auf dem Schirm hatte, als er Brüder des Windes geschrieben hat? Das hat er ja deutlich später geschrieben. Ja. Oder sollen wir halt einfach davon ausgehen, dass in Brüder des Windes, wo einfach Shima Onari als Kind nicht erwähnt wird, dass er trotzdem irgendwie vorhanden, keine Ahnung. Das wird einmal sehr spannend werden, herauszufinden. Aber das erklärt jetzt auch mal dieses Rückblicken, dass wir damals, ja. Und ungeachtet dessen, ob Shima Onari jetzt ein Sohn von Hakatri ist oder nicht, garantiert über die Linie, Hakatri ist ein Bruder von Ineluki und Hakatri ist der Vater von Jirikis Mutter. Ist Ineluki damit sein Großonkel quasi? Egal, ob jetzt über die Linie Likimeya oder Shima Onari. Ja?
Okay.
Also es ist wirklich, das ist ein Problem. Ich habe ein Problem damit, weil dieses Worldbuilding von Ted Williams in all seiner epischen Breite dermaßen schlüssig und passend ist. Und da jetzt ist tatsächlich ein Fehler im Gewebe.
Bis auf die Steinigungsnacht. Und ja. Deren zeitliche Einordnung. Nein, alles der, gut.
Gut, also, aber es ist tatsächlich ja nun wirklich so, wenn du so eine riesengroße Welt entwirfst, eben. Da passiert sowas. Es würde mich halt jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wobei das tatsächlich dann eine Diskussion für den Spoiler-Kanal ist, wie andere das sehen. Das ist halt wirklich was, wo wir diejenigen, die noch nicht so weit sind, jetzt noch ein bisschen außen vor lassen, weil ich glaube, dass das unheimlich viele Spoiler aus den späteren Büchern enthalten wird. Aber wir werden das, ich sag mal einfach so, wir lesen es ja zusammen und ich werde das sehr genau im Auge behalten, was da weiter über die Familienverhältnisse der Sithi gesagt wird. Aber wir halten jetzt mal fest, also Shima Unari ist momentan der Herrscher des Hauses der tanzenden Jahre und der Sithi.
Man könnte ist das der natürlich Vater. Auch so erklären, dass man sagt, naja, okay, ob jetzt Shima Unari in diese Abstammung passt oder nicht, dass vielleicht nur die männliche Thronfolge zählt. Deswegen schiebt man den mal rein und dann wird es besser.
Tut sie nicht. Punkt. Tatsächlich ist es sogar andersrum. Die Sisi sind ein sehr matriarchalisches Volk. Kommt jetzt noch nicht, kommen wir später mal zu. Schade, schöne Theorie, aber mit mehr Wissen leider.
Ich hasse so nicht.
Ja, netter Versuch, genau. Aber wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt und hoffe tatsächlich, dass wir das irgendwie geklärt kriegen. Und wenn es tatsächlich dann irgendwann so ist, dass Ted sagt, sorry, Fehler, Punkt. Passiert. Wäre ja auch nicht schlimm, aber das hat mich schon verdammt viel Kopfzerbrechen. Wirklich. Und ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt, es gibt ja sogar tatsächlich eine Memory, Sorrow and Thorn Wikipedia. Auch in der steht, Shima Unari ist der Schwiegersohn von. Also ist nicht verwandt mit Amaterasu.
Also wir haben es in dem Buch an zwei Stellen und das ist halt, so habe ich verstanden. Gut.
Ja, ist alles gut.
Nichtsdestotrotz, so schreit er es durch die Gegend.
Ach so, ja, zurück dazu. Ich war ja jetzt schon völlig in meiner CCA-Linie verschütt gegangen. Gut, dass du also, mich wieder in die Realität zurückholst.
Wenn ich darf, dann bringe ich dich wieder zurück an den Udo-Baum.
Ja, danke, weil wir müssen ja diese Episode auch vielleicht irgendwie mal zu Ende kriegen. Wir sind schon wieder bei fast 2 Stunden.
Ich weiß. Während hier Yuriki in der Gegend steht und rumschreit, fühlt sich offensichtlich Simon von einem gewissen Schwert angezogen. Und
ja, das da ist. In dem Moment, das liegt aber auch tatsächlich daran, dass die anderen alle nach draußen zum Kampf stürmen. Das kommt aber doch jetzt auch erst noch später, oder? Nee, doch nicht, das kommt da schon, genau.
Muss ja. Irgendwer muss ja das Schwert mitnehmen, weil Simon sich denkt, ja, was sollen sie jetzt machen? So quasi dieses Schwert da liegen lassen, ist ja keine Option. Und er hebt es auf. Kurzfassung, er hebt das Schwert einfach auf. Ja, es ist schwer, das Gewicht ist gewaltig. Aber er kann es aufheben. Er kann es vom alleine.
Ich hatte auch sehr schwere Excalibur-Vibes an dieser Stelle tatsächlich.
Ja, oder halt sowas wie Thors Hammer, ne? Kann jemand hochheben, der würdig ist. Und er selber denkt sich mal, ist das Magie? Also er spürt da schon auch irgendwas in diesem Schwert.
Ja.
Ich hatte schon den Eindruck, er behält jetzt einfach mal dieses Schwert bei sich. Weil, wie gesagt, irgendwer muss das Ding ja mitnehmen, einfach liegen lassen. Keine Option.
Mhm. Auf der anderen Seite hat sich unsere in Anführungszeichen bedrohliche Situation ein bisschen zugespitzt, denn es stellt sich raus, diejenigen, die da angegriffen haben, ich glaube, wir haben es noch gar nicht so explizit gesagt, Ingen Jäger ist wieder da. Mhm. Ingen Jäger stellt sich hin und sagt hier, Sidaya, macht euch hinfort, ich will nur diese Sterblichen. Yuriki entgegnet dann tatsächlich, nein, die stehen unter meinem Schutz. Geh du wieder zurück unter Utukus Tisch, wo du hervorgekrochen bist. Und die finden da halt keine Einigung und gehen dann aufeinander los.
Auf jeden Fall stimmt so diese Assoziation, Nornen, schwarze Pfeile, Sithi, weiße Pfeile. Irgendwie.
Ja, ich glaube, die weißen Pfeile sind schon was Besonderes.
Ja, in dem Fall. Weil ich glaube, der weiße Pfeil wird ja auch immer groß geschrieben.
Ja, genau.
Aber ja, sie sind zumindest von den Nornen beauftragt, aber sterblich. Mhm. Mhm. Was vielleicht auch dazu führt, dass Ingen Jäger das alles ein bisschen wurscht ist. Ich weiß nicht, ob das anders gewesen wäre oder anders ausgegangen wäre, wenn tatsächlich Nornen dabei gewesen wären. Ich weiß nicht, ob die sich dann von Yuriki mehr hätten beeindrucken lassen. Oder mittlerweile sind die Nornen vielleicht wirklich so weit, dass sie sagen, nö, im Zweifelsfall führen wir auch Krieg gegen unsere Brüder.
Interessanter Aspekt. Schauen wir mal. Und inwiefern das jetzt Brüder sind und wie lange diese Trennung jetzt auch her ist. Und vielleicht gibt es da auch noch welche, die sich untereinander sogar kennen oder was auch immer bei einem langlebigen Volk. Man weiß es nicht. sehr interessant, stelle ich mir das vor.
Ja, weil Jiriki ist ja davon ausgegangen, dass wenn er jetzt hier sagt, also ich bin jetzt hier der Prinz, dann und es ist Schluss, dass dann auch Schluss ist. Was ja Ingenjäger nicht so sieht und quasi zum Angriff bläst.
Ja, wobei Ingenjägers Loyalität ja eindeutig Utoku gebührt. Ne? Das kommt ja auch sehr in dieser Szene zum Tragen, als er sich daran erinnert, wie er diesen Helm verliehen bekommen hat, als ersten Sterblichen.
Plus die Rachegelüste, die er hat.
Ja, genau.
Auf jeden Fall entspinnt sich hier dann ein Gefecht. Also wir haben hier unsere, was haben wir vorhin gezählt, 7 Gefährten.
Mhm.
Gegen ungefähr ein Dutzend Angreifer. Die Pfeile der Sifi gehen anscheinend relativ schnell aus.
Die gehen anscheinend beide relativ zackig aus. Die verschießen ihre Pfeile da.
Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Simon seinen Köcher nicht bei sich hat. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, hat er den insgesamt zurückgelassen oder hat er den irgendwie in der Höhle gelassen?
Ich glaube, der hat ihn in der Höhle gelassen.
Ne? Weil zumindest einen Pfeil müsste er dabei haben. Ich hatte auf jeden Fall auch den Eindruck, dass es auf der Gegenseite wesentlich mehr Opfer gibt. Also die Sisi scheinen sehr gut zu zielen. Und Sludik wird jedoch getroffen im Oberschenkel, aber der zieht anscheinend auch nur den Pfeil raus und scheint nur einen Streifschuss auch abbekommen zu haben. Irgendwo in irgendeinem Eck des Udumbaumes rettet sich dann mal Simon in die Deckung und trifft auch auf Binabik, der sich hier auch irgendwo versteckt. Und Binabik ist ein bisschen erstaunt, als er sieht, was Simon in der Hand hat. Weil er starrte fassungslos auf Dorns schwarze Klinge hinunter, die sich in Simons Arme schmiegte wie ein Kind.
Ja.
Ja, wer hätte das gedacht?
Surprise, surprise, surprise.
Nachdem wir keine Pfeile mehr haben, müssen wir halt dann mit Schwertern angreifen. Sprich Estern, Ludik und die anderen. Binabik versucht zu unterstützen mit seinen Pfeilen, die er noch hat.
Mhm.
Die aber auch nur bedingt was helfen, wenn sie halt gegen die Kleidung irgendwo schlagen.
Und die sind ja alle wahrscheinlich ziemlich dick angezogen, weil, wie wir schon gehört haben, auf dem Urmsheim ist es kalt.
Ach. Eventuell, wenn er jetzt Krieg führen muss gegen irgendwelche oder irgendwelche Kämpfe führen muss gegen Menschen, die von Nornen ausgesandt wird. Vielleicht wird es ja für Jiriki doch noch persönlich. Also er ist auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen not amused, dass die zum einen nicht so einfach auf ihn hören und dann auf andererseits seine eigenen Verbündeten angreifen. Aber so langsam, aber sicher während der Schlacht, also stellt sich hier noch ein anderes Problem auf. Die Erde
bebt. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Erde bebt.
Weil Simon denkt auch gerade darüber nach, ob er sich irgendwo in diesen mit Dorn in den Kampf eingreifen soll, wobei er jetzt noch nicht offensichtlich der beste Schwertkämpfer ist, aber es ist die einzige Waffe, die er gerade hat, landet hier irgendwo dank der bebenden Erde auch zwischen den beiden Linien und dann taucht noch jemand anderes auf. Und die Erde bebt nicht nur, sie öffnet sich und herauskommt ein schneeweißer Drache namens Ikyayuk, der Eisdrache.
Ja.
Also, lebt doch noch.
Ja. Genau. Also ich fand diese Stelle so süß. Es liegt allerdings tatsächlich daran, dass ich persönlich auch Katzen habe. Simon saß betäubt im Schnee. Er konnte das Ungeheuer, das auf dem Rand der Eisspalte hockte, wie eine Katze auf der Stuhllehne, einfach nicht fassen.
Ja, habe ich hier auch. Ja. Anai versucht anzugreifen. Also das Erste, was der Eisdrache tut, ist glücklicherweise die Angreifer dezimieren. Ist ja jetzt momentan nicht das Schlechteste.
Ja, das Problem ist nur, ich glaube nicht, dass Ikyayuk unterscheiden kann, wer da jetzt zu welcher Party gehört, ne?
Ja, also im Zweifelsfall trifft sie es alle, das ist schon klar.
Mhm.
Anai versucht ja auch anzugreifen und wird dann auch erstmal durch die Gegend geschleudert, weswegen Jiriki sich dann Sorgen um seinen Landsmann macht.
Ist dir aufgefallen, dass Jiriki sich im dicken Pelz, nein, nicht Jiriki, sondern Anai auf dem Rücken des Untiers gesprungen ist, hielt sich an seinem dicken Fell, er hielt sich im dicken Pelz fest, hob singend sein Schwert und hackte auf ein schuppiges Hinterbein ein.
Also das singend ist mir aufgefallen, ist die Frage, ob die Sithi generell bei irgendwelchen Schlachten singen oder ob es daran liegt, dass das eine Art magische Verstärkung sein soll.
Ja, gucken wir mal. Aber behalt das einfach mal im Hinterkopf, denn ich sag nur, just in case.
Falls wir später nochmal brauchen.
Ja, das später wird nicht lange auf sich warten lassen. Das kommt nächste Folge. Versprochen.
Ja, viel haben wir ja nicht mehr.
Ah, wir haben noch unendliche Mengen an Büchern. Also, aber ja, das ist eine Geschichte, die brauchst du vielleicht nicht unbedingt so lange im Hinterkopf behalten. Sagen wir es mal so. So, lange Rede, kurzer Sinn. Anai wird von diesem Drachen weggeschleudert, von diesem Schwanz des Drachens.
Gefühlt werden sie alle irgendwo irgendwann in der Gegend geschleudert und sind alle irgendwann nicht mehr zu sehen. Hier kommt es tatsächlich dann auch vor, dass Jiriki angreifen will und dann sagt, komm und koste Indreju.
Du Bastardkind Hidohebis.
Ja, wie gesagt, irgendwie werden sie alle durch die Gegend geschleudert. Irgendwie, glaube ich, Simon, irgendwann gar keinen mehr. Sie verschwinden irgendwie gefühlt in irgendwelchen Schneewehen oder Felsspalten oder sonst wo. Wo Hestern und Slodix sind, weiß ich schon gar nicht mehr. Wobei Hestern wurde, glaube ich, irgendwo getroffen, war auch schon bewusstlos und ist von Anai gerettet worden. Slodix wüsste ich jetzt nicht. Grimrik stirbt in der Höhle. Anai ist außer Gefecht gesetzt. Ja, Binabik. Ja.
Binabik ist auch irgendwo weiter weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Simon steht da, weiß eigentlich gar nicht mehr, was er tun soll, hat nur noch dieses Schwert in der Hand, das auf einmal leicht wie eine Weidengerte ist. Mhm. Und macht sich tatsächlich Gedanken über seine letzten Worte. Also im Gegensatz zu uns, wir machen immer letzte Worte, bevor es losgeht. Er macht letzte Worte, bevor es zu Ende geht.
Brüllt dann. Ich bin Simon, reicht's aber nicht.
Ja. Aber besser als nix, oder?
Ja.
So, Ende des Kapitels ist, die Klinge trifft und ein Schwall schwarzen Blutes überströmt Simon, brannte wie Feuer, wie Eis und etwas Großes Weißes stürzte krachend auf ihn zu und riss ihn hinab ins Dunkel. Und ich verstehe, also, dass du frustriert bist.
Also sagen wir es mal so, ich glaube, sie trifft auch das Auge. Was ja, also so habe ich verstanden. Also zumindest ließ Pfeifendorn dies Dorn pfeifend auf das tückische Auge zusausen. Also gehe ich davon aus, dass das Auge trifft. Scheint auch eher eine ungeschützte Stelle zu sein bei einem Drachen. Und sonst ist das eigentlich immer eine Stelle, die sehr zielsicher vielleicht zum Ende führen könnte, wenn man das Schwert weit genug hineintreibt.
Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Und Sabrina, ich sag's mal so, das, wo es dann jetzt demnächst weitergeht, ist garantiert nicht das, was du erwartet hast von dessen
Weg. Stimmt nicht bei Simon. Also, wieso? Ich erwarte nicht, dass ich bei Simon weitermache. Wahrscheinlich, keine Ahnung, sind wir wieder bei Miriamel oder so? Ganz am anderen Ende?
Nein, aber auch so, wie es auf dem Urmsheim weitergeht, wird anders, als du es erwartest. So war das eigentlich eher gemeint. Also, es verschlägt unsere Gefährten jetzt in eine ganz... Ja, ist egal. Ich greife viel zu weit vor. Ich bin schon still.
Wir haben noch 2 Kapitel.
Ja, aber das heißt ja tatsächlich nicht, dass am Ende dieses Buches alle Probleme sich in Luft auflösen. Dann wäre das Buch ja mit seiner vierbändigen Trilogie irgendwie ein bisschen, wären dann die letzten 3 Bände etwas überflüssig, oder?
Ja, kann ja gar nicht sein, ja.
Ja, also von dessen wegen.
Tja, sitze ich hier mit meinem Talent.
Ja, du darfst jetzt weiterlesen.
Yeah. Endlich.
Also wie gesagt, ich verstehe, dass du hier an dieser Stelle sehr frustriert bist, weil da an der Stelle das Buch aus der Hand zu legen, meine Hochachtung für diese Disziplin. Was anderes kann ich gar nicht, es kann ich gar nicht oft genug sagen. Chapeau. Vielen Dank, ich hoffe, du musstest jetzt nicht zu lange warten. Ich glaube, du warst mit dem Lesen diesmal sehr knapp, ne?
Ja, zum einen Glück.
Von dessen wegen musstest du ja jetzt nicht so lange warten, bis du jetzt weiterlesen darfst. In Spoiler Alert, das nächste Kapitel heißt Dem Erdboden gleich.
Ich bin sogar immer so tapfer und schaue mir gar nicht erst den nächsten Kapitel an. Oder Kapitelnamen, also maximal den.
Okay, wenn überhaupt. Also das habe ich jetzt geleakt. Mhm. Alles gut. Mach was mit. Du darfst dann weiterlesen. Und wir machen hier jetzt Feierabend, denn wir kratzen hier tatsächlich schon wieder an den 2 Stunden.
Also keine Fragen mehr.
Die haben wir alle zwischenzeitlich unterwegs schon abgehandelt. Ich hatte hier jetzt draufstehen den Spitznamen von Deonord. Ich hatte ja die Geschichte mit Morgannis und Johann Presbyter auf dem Zettel. Den Ring haben wir alles zwischenzeitlich schon geklärt. Ich finde es sehr schade, dass durch diese andere Übersetzung das mit der prinzlichen Rechten nicht mehr so erkennbar ist. Mhm. Ne? Aber gut. So. Ihr könnt uns erreichen, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wolltet. Den Link zu den Tassen setze ich euch in die Shownotes. Per E-Mail erreicht ihr uns unter zgetpodcast@gmail.com. Da bitte genauso wie bei Instagram oder Facebook eine Spoilerwarnung, wenn du uns etwas zukommen lassen möchtest, was Sabrina eventuell nicht lesen soll, damit das Sabrina weiterhin nicht den Spaß an der Serie verdirbt. Dass ihr uns damit bei Instagram oder Facebook folgen könnt, habe ich damit schon impliziert. Ihr könnt uns gerne bewerten, weiterempfehlen, Sterne vergeben. Ihr könnt uns aber auch auf unserem Discord-Server Gesellschaft leisten, denn da gibt es auch den Spoiler-Kanal, den Sabrina ganz brav nicht anklicken kann. Die Spoiler-Rolle bekommst du auf Anfrage von der Moderation. Und da werden wir jetzt, glaube ich, demnächst nochmal ausdiskutieren, wer mit wem wie verwandt ist. Und was habe ich jetzt vergessen?
Nicht zu vergessen, dass es da auch für jede Folge einzelne Unterkanäle gibt, mit denen ich da, wo ich wenigstens auch mit diskutieren darf.
Die ja nun. Alle,
ja, ja, schön, dass du immer auf den Spoiler-Kanal hinweist. Ich will auch hin und wieder.
Entschuldigung. Ja. Nein, ist alles gut. Ich finde das eigentlich sogar, sollten wir viel öfter erwähnen, dass es tatsächlich immer zum Stand des aktuellen Podcasts einen eigenen Thread gibt, in dem dann bis zu dem Stand vom Podcast diskutiert werden kann. Also auch
solltet ihr diese Kanäle nicht auf Anhieb finden, weil die nach einer Zeit der Inaktivität nicht so einfach sichtbar sind, helfen wir euch selbstverständlich gerne.
Wie mit allem anderen auch, ne?
Ja, natürlich.
Genau. So, habe ich jetzt noch was vergessen?
Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen und
das habe ich gesagt.
Bewertungen, hast du gesagt, genau.
Die Bewertungen. Ja. Und weiterempfehlen, anhören, mehr Ted Williams Bücher lesen, wenn das noch nicht geschehen ist. Im Herbst kommt Die Kinder des Seefahrers auf Deutsch. Ich sag's nur schon mal so.
Ja, ja, mach nur.
Hau raus. Bis wir denn dann soweit sind, dass wir das lesen dürfen, gibt's die auch als Taschenbuch in der gebrauchten Version als Arbeitsausgabe. Von dessen wegen ist das ganz vernünftig. So, ja, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Wir hören uns wahrscheinlich in 14 Tagen. Sabrina, wir müssen gleich noch einen Termin machen, glaube ich. Oder? Ach nee, wir haben schon, ne? Okay, alles klar. Gut, und dann hören wir uns in 14 Tagen. Einverstanden?
Ja. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.
Bin ich zu ausufernd geworden, Entschuldigung.
Alles gut.
Okay, hätte ja sein können. Da musst du mich bremsen.
Alles gut.
Wenn ich so...
Ich wollte dich erst mal reden lassen. Nee, aber wir haben den Termin für den 18.
Okay, alles klar. Dann habe ich das vielleicht schon in meinem Bujo-Chain?
Also in der Terminliste hast du das eingetragen.
Ja, aber in meinem Bujo habe ich es noch nicht stehen.
Ja, in meinem steht es auch nicht, aber es könnte daran liegen, dass ich den Mai noch nicht angelegt habe.
Ach so. Wir haben übrigens heute schon den 4. Mai. Also heute ist May the 4th.
Be with you. Oh, stimmt.
Ja, nur so.
Stimmt.
So. Das wird dann Episode 22/Staffelfinale.
Yep.
Oh, wow. Wir müssen uns Gedanken machen um unsere Sonderfolge. Vielleicht sollten wir das nächste Mal nochmal sagen, wir hätten gerne nochmal Fragen.
Mhm.
Generell.
Mhm.
Und insbesondere und überhaupt. Einverstanden?
Yep.
Und ich habe festgestellt, ich brauche einen neuen Ordner. Dieser ist voll. Und das möchte ich definitiv nicht wegwerfen. Ich werde demnächst mal eine größere Büromaterialienbestellung machen und mir dann hier diese Leitsordner in DIN A5 besorgen.
Ich brauche ein neues Notizbuch. Also ich hätte zwar
einen Platz, auch aber voll nicht
für das nächste Buch. Es gibt ein neues Notizbuch.
Du könntest auch fortlaufend machen. Es würde im Laufe der Zeit vielleicht das eine oder andere Notizbuch sparen. Das kannst du ja entscheiden, wie du möchtest.
In diesem Haushalt mangelt es nicht an Notizbüchern.